Heute reden wir über die wahrscheinlich größte Finanzinnovation der vergangenen Jahrzehnte. Wir reden über Indexfonds, ETFs. Wir lassen uns erklären, für wen sie geeignet sind, welche Exemplare euch reich machen und von wem gibt es diese Erklärung? Vom ETF-Papst persönlich. Dem Mann, der das Phänomen Indexfonds hierzulande quasi unter das Sparervolk gebracht hat. Gerd Kommer.
Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Nando Sommerfeld
und Holger Czepitz aus der Weltwirtschaftsredaktion.
Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
Heute ist Samstag, der 2. Juli und ja, an dieser Stelle sprechen wir ja normalerweise über die Märkte. Aber ehrlich gesagt, wir haben ja sozusagen einen Gast, der sozusagen das Thema Zeitlosigkeit auch heute verkörpert und so ein bisschen als Mantra vor sich herträgt. Also was soll ich da lange über die Märkte reden, lieber Holger?
Ja, es ist zeitlos. Ja, aber Nando, vielleicht ein bisschen Märkte wollen wir doch noch machen, weil man an dieser Woche feststellen kann, und das könnte jetzt jede andere Woche auch sein,
ja,
dass man sich nicht kirre machen muss, wenn man richtig investiert. Und diese Woche war wirklich eine wieder zum Kirre machen. Der DAX hat mehr als 2% verloren, an der Nasdaq ging es über 4% runter und die Deutsche Bank hat mal eben diese Woche wieder knapp 10% verloren. Volkswagen 8, Infineon 7. Also man sieht, es geht rauf, runter, irgendwas. Aber
es geht vor allem runter, ehrlich gesagt.
Ja, aber jemand, der richtig anlegt, der kann dem einfach zuschauen und kann sogar aus diesen Märkten noch was lernen. Denn was wir gerade erleben, ist wirklich Wirtschaftsgeschichte, die vor unseren Augen lang geht. Und manchmal gibt es ja so, es klingt ein bisschen abgegriffen, manchmal passiert ja über Jahre nichts und manchmal passieren in Wochen Jahre. Und das haben wir dieses Jahr, würde ich sagen. Und deswegen ist es auch so spannend. Und diese Folge, ja, die ist zeitlos und die sollte jeder gehört haben von Anfang bis Ende, auch wenn sie sehr lang ist, lieber Nando, oder? Das ist.
Sie ist lang. Sie ist lang, aber werthaltig.
Genau. Und ihr lernt alles. Wenn ihr diese Folge gehört habt, dann wisst ihr alles über ETFs. Ihr wisst zum Beispiel, warum man bestimmte ETFs in Deutschland nicht kaufen kann. Ihr wisst, wie das mit der Steuer funktioniert. Das ist nämlich ziemlich kompliziert. Und ihr wisst auch, wenn ihr mit einem Fonds durchs Leben gehen wollt, weiß ich, welcher das ist, mit zweien oder mit dreien.
Ja, wer erzählt uns das alles? Ja, wir haben ihn jetzt mal ein bisschen, so wie das unsere Art ist, ETF-Papst getauft oder genannt. Aber man kann schon sagen, er hat ja so die Standardwerke zu diesem Thema geprägt und geschrieben. Und das schon vor vielen Jahren, so ein Megatrend, den er so als einer der ersten erkannt hat. Und das Interessante ist, das wird er auch gleich nochmal ausführen, dass er tatsächlich auch nach diesem Mantra, nach dieser Art des Investierens, ist selbst eben auch ja, zu ziemlich viel Vermögen geschafft hat. Also er
ist Millionär geworden.
Er ist Millionär, genau. Und ja. Genau, und darum geht es natürlich auch um das Investieren mit ETFs und so weiter. Und wie gesagt, wir glauben, dass niemand sich zu diesem Thema besser und klüger äußern kann als unser Gast Gerd Kommer. Und ich würde sagen, wir beginnen. Herzlich willkommen, Gerd.
Freut mich, hier zu sein, Holger und Nando.
Ja, selbst Koryphäen müssen sich bei uns vorstellen in so einer eine Minute Elevator-Pitch. Die Leute wollen ja auch wissen, was sie jetzt hier Neues im Podcast von dir erfahren dürfen, warum sie möglicherweise dein Buch haben sollten, deine Schriften gelesen haben sollten, warum sie dir folgen sollten. Also ich würde sagen, Gerd, deine Minute beginnt jetzt.
Ja, also mein Name ist Gerd Kommer. Ich bin Autor von einigen Finanzratgeberbüchern dazu, dabei sehr viele zu ETFs. Das letzte Buch, das gerade eben vor 2 Wochen rauskam, heißt Der leichte Einstieg in die Welt der ETFs. Darüber wollen wir heute sprechen. Also ich bin ein fanatischer Fan von ETFs, weil ich denke, dass ETFs die Rolle zukünftig in den nächsten Jahrzehnten einnehmen werden bei der Vermögensbildung von Privathaushalten in Deutschland, die in den letzten 20, 30 Jahren das Sparbuch und die Lebensversicherung hatten. Im Hauptberuf, im Dayjob, bin ich der Gründer und Geschäftsführer zweier Vermögensverwaltungsunternehmen mit Sitz in München. Das eine heißt Gerd Kommer Invest und die Kunden sind vermögende Privathaushalte und das andere heißt Gerd Kommer Capital. Das ist eine digitale Vermögensverwaltung, ein Robo-Advisor.
Okay, das war sogar kürzer als eine Minute. Und wir fragen uns natürlich jetzt, wenn du sagst, jeder kann kinderleicht selbst in ETFs anlegen, warum braucht es eigentlich noch die Gerd Kommer Vermögensverwaltung? Das können die Leute auch selbst. Wozu braucht es denn dich da, Gerd?
Grundsätzlich kann man alles selber tun. Man kann sein Auto selber reparieren, man kann sein Brot selber backen, seine Kleidung selber weben und dann nähen und so weiter. Also muss ich jetzt, den Sarkasmus musste ich mir gönnen. Aber wir alle, also alle Erwachsenen und natürlich auch alle Kinder, nutzen im Grunde genommen für alles, fast alles, was wir tun, andere Leute, die es besser können. Und das gilt natürlich auch für die Geldanlage. Also viele vermögende Haushalte insbesondere sagen einfach, okay, mich interessiert das Thema einfach nicht. Das will ich mir nicht zumuten. Das wäre ein Grund, uns die Gerd Kommer Invest zu nutzen. Andere sagen, ich traue es mir nicht zu. Ich interessiere mich zwar, aber ich traue es mir nicht zu. Ich habe nicht genug Selbstbewusstsein. Der Dritte sagt, ach ja, ich hätte Zeit, ich hätte eigentlich auch Lust, aber irgendwie habe ich einfach noch nicht genug Wissen und ich möchte jetzt beginnen. Und der Vierte sagt, okay, ich bin 80, meine Frau ist 60. Jetzt bin ich mal so ein bisschen politisch unkorrekt und ich möchte einfach sicherstellen, dass wenn ich morgen vom Bus überfahren werde oder was anderes geschieht, dann jemand da ist, der sicherstellt, dass meine Frau, die sich für Geld nicht interessiert, auch noch einen Ansprechpartner hat und so weiter und so fort. Viele unserer Kunden sind auch Unternehmer, die haben einfach keine Zeit. Vielleicht werden sie irgendwann mal in Ruhestand gehen, dann haben sie Zeit, aber im Moment nicht und so weiter. So gibt es halt viele Motive. Mhm. Trotz der grundsätzlichen Möglichkeit, es selber zu machen mit ETFs, dann doch uns zu nutzen.
Ich muss noch mal ganz kurz zu dir zurückkommen, persönlich, Gerd, weil ich habe gehört oder gelesen, ich glaube gehört, dass du ja jetzt, du hast es sozusagen selbst zu Reichtum gebracht mit dieser Methode, sag ich mal. Ja, du hast klassische Angestellte, glaube ich, hattest du es selbst bezeichnet. Also um mal den Leuten zu zeigen und zu erklären, du redest sozusagen jetzt hier nicht von der grauen Theorie, sondern sozusagen das war sozusagen dein eigener Weg zum, ja, ich nenne es mal Reichtum. Kannst du das nochmal ganz kurz schildern für uns, wie das gelaufen ist, wann du es für dich entdeckt hast und wie gut oder wann das dann wirklich gut lief?
Gerne, ja. Also meine eigene kleine Geschichte in Richtung ETF, Geld anlegen und damit eigentlich auch vermögend werden. Ich sage gleich noch ein bisschen was Genaueres, ist wie folgt. Ich war Mitte, Ende der 90er Jahre, so Ende 30, also dann kann jeder ausrechnen, wie alt ich jetzt bin, 59. Und ich war Bankangestellter, das hat aber nicht großartig was zu bedeuten in Bezug auf Geldanlage. Ich hatte dann endlich auch mal selber ein bisschen Geld. Ne? Langes Studium und dann erstmal in den ersten paar Jahren nach dem Studium ist der Netto-Cashflow immer noch irgendwo negativ, also bleibt nichts übrig für Vermögensbildung. Aber zu dem Zeitpunkt, also Anfang 30, hatte ich dann plötzlich auch mal so ein bisschen Geld. Und ich fand mich wieder als jemand, der eine kapitalbildende Lebensversicherung hatte, einen Bausparvertrag, ein Zielsparprodukt, wie das damals hieß, also so ein Sparvertrag bei einer Bank, bei der Bank, bei der ich selber angestellt war, im Firmenkundengeschäft. Ich erinnerte mich so ein bisschen nebulös an mein eigenes BWL-Studium und dachte, da war doch was. Also moderne Portfoliotheorie, also die Wissenschaft des Asset Managements, der Investmenttheorie und so weiter. Aber du hast eine kapitalbildende Lebensversicherung, einen Sparvertrag, nichts mit Aktien und so weiter. Warum ist es so und so weiter? Und je mehr ich mich damit beschäftigte, merkte ich, wie schwachsinnig meine eigenen bescheidenen Geldanlagen waren. Ja, die typischen Geldanlagen, die ein normaler Deutscher damals hatte. Und ich las mich dann ein Thema und so weiter und fing an mit Indexfonds, ETFs. Als eine Form von Indexfonds gab es damals in Deutschland noch gar nicht im Privatkundengeschäft. Die kam erst so 4-5 Jahre später. Fing ich an, mein Geld so anzulegen, so wie es die Wissenschaft sagt. Und das ist eigentlich das Credo. Und als Angestellter, bis ins Alter von 53 war ich Angestellter, habe ich so also weit über 1 Million angespart, einfach nur durch diszipliniertes Buy and Hold, kaufen und halten, also nie verkaufen, auch nicht
echt?
Im Dotcom-Crash.
Jetzt muss ich auch mal rein, jetzt muss ich ganz kurz reinkrätschen, weil du hast ja angefangen, du hast mit 30 erst angefangen. Ich kann es ja verstehen, wenn der Zinseszinseffekt läuft und man anfängt mit 5 die Eltern schon sparen und dann kann ich mir vorstellen, dass man irgendwann die Million hat. Aber wenn du erst mit 30 anfängst und mit 50 dann irgendwie Millionär warst, was hast du denn da für Sparraten gehabt?
Ich habe sehr hohe Sparraten gehabt. Ich muss auch dazu sagen, ich hatte ein hohes Einkommen. Also ich bin leitender Bankangestellter gewesen, nicht einfach nur ein regulärer, normaler Bankangestellter. Also das hat sicherlich sozusagen den Hauptausschlag gegeben. Ich hatte auch gute Renditen. Ich war immer sozusagen alles auf Aktien, ne? Stichwort alles auf Aktien. Also eine sehr hohe Aktienallokation und immer nur das Minimum in sozusagen zinstragenden Investments. Aber ein ganz klein bisschen persönliche Liquiditätsreserve und so weiter hatte ich natürlich auch als Tagesgeld und so weiter. So, und die Kombination von relativ hohem Einkommen, hoher Sparrate, ne, ich habe keine Kinder, das ist natürlich in der Hinsicht ein großer Vorteil. Ich habe auch mehrere Jahre im Ausland gelebt und gearbeitet, 17 Jahre insgesamt in verschiedenen Ländern, davon auch einige Jahre in Ländern, in denen die Steuersätze niedriger sind als in Deutschland und so weiter. Und in der Summe hat das alles eben dazu beigetragen, dass ich schon mit 53 relativ vermögend war. Dann habe ich mich selbstständig gemacht und habe im Grunde genommen auch noch ordentlich Vermögen gebildet über eine Existenzgründung, die beiden Unternehmen, die ich vorhin erwähnt habe. Aber auf alle Fälle bin ich selber, glaube ich, ein gutes Beispiel dafür, dass man mit dem richtigen Geld anlegen, und das ist keine Rocket Science, also keine super komplizierte Materie, mit Disziplin, mit Geduld, Stichwort Zinseszinseffekt und so weiter, ordentlich zu was kommen kann.
Jetzt ist natürlich die Frage, womit verdienst du jetzt mehr? Mit deinem Vermögensverwaltungsgeschäft oder mit deinem angelegten Geld, was für dich arbeitet an der Börse?
Also die Frage, wie wird man wirklich reich, die du ja gerade so implizit gestellt hast, die finde ich besonders faszinierend. Und damit habe ich mich schon vielfach beschäftigt. Da gibt es Kapitel mit dieser Überschrift in meinen Büchern. Da gibt es Blogs, Blogbeiträge von mir und auch YouTube-Videos und so weiter. Und also das Thema poppt ja immer wieder auf, weil es auch natürlich im Sinne von Clickbaiting eine Überschrift ist, die fast jeden interessiert. Also die etwas verkürzte, schnelle Antwort auf diese Frage, wie wird man wirklich reich? Wirklich reich heißt nicht nur 200.000 Euro auf dem Konto. Also wir reden schon von anderen Kategorien hier. Das ist letzten Endes unternehmerische Aktivität, also Existenzgründung, unternehmerisches Tun. Mhm. Die anderen Wege, die zu wirklichem Reichtum führen können, nämlich reich heiraten oder viel erben oder im Lotto gewinnen, das sind die drei anderen Wege. Die sind natürlich alle auch denkbar, kommen statistisch nicht so häufig vor und haben vor allen Dingen den Nachteil, dass man sie selber mit Ausnahme von reich heiraten nicht wirklich gut selber steuern kann.
Das stimmt. Man kann sich nicht aussuchen, wo man reingeboren wird, in welche Familie. Ja. So, jetzt wollen wir aber mal zum Anlageteil kommen. Du hast ja gesagt, du hast es ja mit disziplinierter Geldanlage geschafft. Jetzt sind ja vielleicht viele, sitzen zu Hause, sehen jetzt auf einmal die Kurse, ja, schwanken oder gehen tendenziell runter. Das kannte man ja gar nicht. Viele dachten ja, hey, seit 2020, seit dem Corona-Crash ging es eigentlich immer nur hoch. Jetzt stellen wir fest, Börse ist doch keine Einbahnstraße. Jetzt warten viele ab und denken, wann fange ich denn jetzt an, in die Börse zu gehen? Sag denen mal, wann sie anfangen sollen und ob welcher Moment immer der beste ist oder ob man lieber sofort anfängt. Vielleicht kannst du uns das mal kurz sagen, um erstmal den Einstieg zu finden, damit die Leute auch mit uns alle reich werden können.
Gerne, ja. Also ich muss dich sogar noch verbessern oder korrigieren, unhöflicherweise. Also die Börsenkurse, die Aktienkurse weltweit sind ja eigentlich seit 2009, also 11, 12 Jahre fast kontinuierlich gestiegen, mit kleinen Rücksetzern zwischendurch. Aber die meisten jungen Menschen, die haben eigentlich keine andere persönliche Erfahrung, außer diese kleinen Rücksetzer von richtig nach unten gehen. Das wollte ich vorausschicken. Das Zweite, was ich ganz kurz vorausschicken möchte, ist, dass ich ich bin nicht nur ein fanatischer ETF-Fan, ich bin auch ein Fan letztlich von Kapitalmarktgeschichte, also diese ganz kleiner Spezialaspekt von Geschichte. Geschichte ist generell ein interessantes Thema, aber die Geschichte der Kapitalmärkte, Aktien, Anleihen, Rohstoffe, was es da alles so gibt. Krypto, das ist so sehr kurz, 12 Jahre nur. Und das möglichst 100, 200 Jahre zurück. Das kann uns nämlich unheimlich viel lehren, weil alle Krisen, die wir hatten, aber ich betone wirklich alle, waren schon mal da und schlimmer. Also Corona-Crash war schon mal da. Wir hatten nämlich 1918 bis 1920 gab es die spanische Grippe bekanntlich, die mit dem Ersten Weltkrieg sich überlappte. Die setzte ein 10 Monate vor Ende des Ersten Weltkrieges und führte dann auch zusammen natürlich mit dem Ersten Weltkrieg und auch letzten Endes der Abschaffung des Goldstandards in verschiedenen Ländern. Das war auch wurde von den Zentralbanken damals, verschiedenen Zentralbanken, der deutschen, der britischen, der amerikanischen, alles sehr chaotisch gemanagt. Also diese drei Faktoren, unter anderem die Pandemie, auch führten damals auch zu einem Crash. Also wir hatten alle Crashes und viel, viel heftigere, weit mehr als nur 50% runter in der Geschichte schon mal und mehrfach, und davon können wir was lernen. Und was können wir lernen? Wir können lernen, dass wenn ich ein breit diversifiziertes Aktienportfolio habe, mit Betonung auf breit diversifiziert, also nicht nur auf ein Thema setzen, nicht nur auf einen Einzelwert setzen, Einzelwerte sind ganz, ganz gefährlich, nicht nur eine einzelne Branche, nicht nur ein einzelnes Land, ne? Ich könnte auch Beispiele für Länder, die den Bach runtergingen, Argentinien und Russland und China im 20. Jahrhundert, als die Börsen abgeschafft wurden dort und so weiter. Also wenn man wirklich weltweit investiert, dann kommt dieses Investment garantiert immer wieder zurück. Die Voraussetzung ist nur, ich muss breit diversifiziert sein und nicht mehr als 1-2% in einem meines Vermögens in einem einzelnen Wert drin haben. Das lehren uns die letzten 200 Jahre. Und
da reicht auch alles auf Aktien. Also ich muss jetzt nicht noch diversifizieren über verschiedene Anlageklassen, sondern es reicht, wenn ich in Aktien diversifiziert bin, dann kommt es immer wieder.
So kann man das sagen. Allerdings ist natürlich, es gibt ja den alten, etwas verstaubten Spruch, der Weg ist das Ziel. Ja, jetzt muss ich kurz nachdenken. Also grundsätzlich hast du völlig recht, Holger. Wenn ich breit diversifiziert bin, brauche ich mir eigentlich keine Sorgen machen, weil solange es die Menschheit gibt, wir haben jetzt bald 8 Milliarden Menschen auf der Welt, die wollen alle essen und trinken, die brauchen Güter und Dienstleistungen zum nackten Überleben, und natürlich wollen sie mehr als nur das nackte Überleben, und diese Güter und Dienstleistungen muss ja irgendjemand herstellen. Das sind die Unternehmen, in die wir investieren, weltweit, in alle Branchen. Also da mache ich mir keine Sorgen. Solange es die Menschheit auf diesem Planeten gibt, wird es auch eine Börse geben, einen globalen Aktienmarkt, nicht in einzelnen Ländern notwendigerweise, und dieser wird nach oben gehen, weil Menschen einfach so ticken, das ist in ihrer DNA, sie wollen ihre Lebensumstände bessern, und das heißt dann über sozusagen einen Prozess, mehrstufigen Prozess, dass es Wirtschaftswachstum geben wird, hoffentlich qualitatives Wachstum, nicht nur quantitatives Wachstum, und das führt zu steigenden Aktienkursen. Aber der Weg ist auch das Ziel, sozusagen. On my way, ne? Wenn ich 30 Jahre anlege, weil ich mit 30 anfange und mit 60 aufhöre und dann zum Beispiel mein Depot allmählich oder anfange, mein Depot zu verbrauchen, dann habe ich ja diese 30 Jahre Route, Weg. Ne? Das Ziel sind sozusagen die, keine Ahnung was, 500.000 oder die Million mit 60, Entschuldigung. Und was immer das Ziel ist, muss jeder für sich definieren. Aber diese Route, dieser Weg ist auch wichtig, und ich kann nicht einfach so schnoddrig und sarkastisch und zynisch sagen, ach ja, die Volatilität, dass es da mal dreimal zwischendurch -50% gab, das spielt keine Rolle. Das spielt nämlich eine Rolle, weil du dich, wenn du auf das Geld angewiesen bist, und selbst wenn du nicht drauf angewiesen bist, in einem Börsencrash schlecht fühlen wirst. Und je weiter der Crash runtergeht, dein Depot runtergeht, desto schlechter wirst du dich fühlen. Deswegen muss halt jeder am Ende eine Asset-Allokation haben, also eine Aufteilung seiner Investments in Aktien, in sichere Anlageklassen wie Unternehmens- oder Staatsanleihen, vielleicht auch ein Tagesgeld innerhalb der gesetzlichen Einlagensicherung und dann kleine Spuren vielleicht von Rohstoffen, von Gold, von Krypto, muss jeder selber entscheiden. Ich bin kein Krypto-Fan, aber grundsätzlich schon denkbar. Und diese Mischung wird dann weniger risikoreich, weniger volatil. Es wird weniger Drawdowns geben, insbesondere wenn ich sichere Anleihen drin habe. Aber auch weniger Rendite auf lange Sicht. Und also wenn das Tolle an diesem Podcast ist und das Tolle an Finanzbildung im Allgemeinen ist, je mehr ich über Aktien und andere Assetklassen und Vermögensanlagen weiß, desto leichter und besser kann ich den Stress, den die Investments in diese Anlageformen bedeuten, übrigens auch kreditfinanzierte Immobilien. Ich glaube bloß keiner, dass das sozusagen immer ein Spaziergang im Sonnenschein sei. Ne? Also je mehr ich darüber weiß, auch über die Geschichte und so weiter, und je länger ich das schon gemacht habe, je mehr Erfahrungen ich persönlich damit gesammelt habe, desto leichter kann ich diesen sozusagen Schmerz zwischendurch aushalten.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen. Oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Eine Nachfrage nochmal, Gerd. Wann muss ich denn mit dieser Allokation beginnen? Also wenn ich dich richtig verstanden habe, sagst du schon, alles auf Aktien bis zu einem gewissen Moment. Ne? Wann sollte ich dann gucken, dass ich eben mir die Anleihenkomponente anschaue oder im Zweifel Krypto, und um dann sozusagen diese Volatilität nach hinten raus zu verringern?
Guter Punkt, ja, gute Frage, Nando. Also das Geld, das ich mit einiger Wahrscheinlichkeit, und schlussendlich, muss man hier wirklich das Wort Wahrscheinlichkeit betonen, weil die meisten Menschen nur das Leben schlechthin in erster Linie so eine Art probabilistisch, also stochastisch, wahrscheinlichkeitsmäßiges Phänomen ist. Ne? Wenn jemand sagt, ich möchte in den nächsten 5 Jahren ein Ferienhaus in Norditalien kaufen oder eine Wohnung, dann ist da ja selten eine 100-prozentige Gewissheit da. Selbst wenn er es will, da könnten noch viele dazwischen kommen und der genaue Zeitpunkt ist unklar und so weiter. Also das meiste im Leben weiß man nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, aber je näher man hinkommt, vielleicht mit einer umso höheren Wahrscheinlichkeit. So, und das vorausgeschickt, wenn ich mit hinreichender Wahrscheinlichkeit weiß, dass ich einen bestimmten Geldbetrag, ob das jetzt 10.000 Euro sind oder 100.000 oder 500.000, in den nächsten fünf Jahren brauchen werde, zum Beispiel, weil ich sage, ich möchte mir ein Boot kaufen, um dann als Einhandsegler um die Welt zu schippern, nachdem ich mit 50 in Rente gegangen bin, oder eine Immobilie kaufen oder eine Existenzgründung, egal was, also was alles da kommen kann, groß und klein, auch ein neues Auto, da geben ja auch manchmal Menschen über 50.000 Euro aus und so weiter. Dieses Geld sollte schon idealerweise 5 Jahre vor dem Termin, an dem ich es ausgeben möchte, Fußnote, wahrscheinlich ausgeben möchte, 5 Jahre vor diesem Termin nicht mehr in Aktien sein, sondern risikoarm, risikofrei, also risikofrei ist immer in Anführungszeichen zu setzen, das ist halt ein Begriff, der aus der Wissenschaft kommt, the risk-free investment, das sind sozusagen kurzfristige Staatsanleihen hoher Bonität. Also 5 Jahre vorher sollte dieses Geld, was ich dann brauchen werde, möglichst, auch wenn ich damit keine Rendite erziele und auch wenn ich damit eine negative Realrendite, wie heute mit einem Bankguthaben, deutlich negative Realrendite erziele, in cash-artigem Investment sein. Und dass ich da nichts verdiene, ist keine Entschuldigung dafür, das nicht zu tun.
Also das bringt dann wahrscheinlich auch eine gewisse Lässigkeit mit sich, wenn man nur das Geld am Markt hat, was man jetzt wirklich 5 Jahre nicht braucht. Insofern haben wir schon die erste Regel, auch wer jetzt einsteigt, sollte nur das Geld an die Börse bringen, was er in den kommenden 5 Jahren entbehren kann. Also mindestens 5 Jahren. Und damit kann man auch lässiger erleben, wenn es mal runtergeht, weil man ja an das Geld nicht ran muss. Genau. Habe ich es richtig verstanden?
So, absolut.
Und jetzt jetzt fragen aber viele so, Gerd, sag mir mal, wann ich loslegen soll. Jetzt gibt es vielleicht viele, die haben noch nicht den Einstieg geschafft, sehen jetzt, ist ja immer, du musst ja auch mal ein bisschen mutig sein, wann mache ich meinen ersten Schritt an den Markt oder ich habe jetzt eine Erbschaft gemacht und habe jetzt 100.000 und frage mich so, was mache ich mit den 100.000? Ich brauche die in den nächsten 5 Jahren nicht, aber wann soll ich in die investieren? Mache ich das jetzt oder geht der Krieg nochmal hoch oder was passiert? Da hast du ja wahrscheinlich auch eine Idee, weil du ja Geschichte kannst, weil du ja auch selbst Geldanlage machst, weil du selbst wahrscheinlich Wahrscheinlichkeitsrechnung machst, weil du wahrscheinlich selbst die Erwartung Renditen am Aktienmarkt berechnen kannst. Wie macht man das am besten? Fängt man jetzt sofort an? Stückelt man? Oder wie macht man es?
Auch wieder eine sehr gute Frage. Und natürlich eine entscheidende Frage, die immer wieder gestellt wird und immer wieder neu gestellt werden muss. Ist ja klar. Also meine Antwort auf die Frage ist eigentlich immer die gleiche. Ich weiß, dass das langweilig ist. Jetzt sofort. Bitte, bitte bleib nicht am Spielfeldrand stehen, mit der Vorstellung, ach ja, jetzt ist wieder nicht der optimale Zeitpunkt und man weiß ja nicht, ob dieser Krieg noch schlimmer werden wird und bei der Inflation gibt es auch noch große Fragezeichen etc. etc. Peter Lynch, das ist ja ein ganz berühmter Fondsmanager, den Namen hat vielleicht der ein oder andere, der sich für Aktien interessiert, schon mal gehört. Er hat Peter Lynch bis vor 20 Jahren den damals erfolgreichsten Investmentfonds der Welt gemanagt und ist auch rechtzeitig sozusagen ausgestiegen aus dem Fondsmanagement-Geschäft. Also der hat einen fantastischen Track Record, Peter Lynch, und der hat mal gesagt, mehr Geld wurde beim Warten auf den Crash verloren als im Crash selbst. Und so ist es wirklich. Also ich kann wirklich nur an jeden appellieren, jetzt einsteigen. Jetzt ist immer der richtige Zeitpunkt. Konkret jetzt am 30. Juni 2022, sind ja die Aktienmärkte bekanntlich in den letzten rund 6 Monaten, je nachdem welchen Index und Markt man betrachtet, der MSCI World, so ungefähr um 20% in Euro gerechnet runtergegangen. Und sie sind deswegen günstig, also mit Ausnahme des Technologiesektors. Der ist immer noch nicht wirklich günstig, der hat noch mehr gelitten als der allgemeine Markt, aber ist immer noch relativ hoch bewertet. Also mit Ausnahme des Technologiesektors ist eigentlich alles jetzt moderat, also normal bewertet oder sogar sehr günstig. Schwellenländeraktien sind teilweise spottbillig. Und einer Bewertungsperspektive gibt es überhaupt keinen Grund zu warten. Und Kriege, dazu haben wir auch mal einen Blogbeitrag geschrieben, die 7 größten Kriege in den letzten 120 Jahren betrachtet. Natürlich der Zweite Weltkrieg auch darunter, ist ja klar, die größte ultimative Kriegskatastrophe, die man sich eigentlich vorstellen kann. Wie hat sich der globale Aktienmarkt mit Betonung auf global während dieser 7 Kriege, also Zweiter Weltkrieg, Erster Weltkrieg, Vietnamkrieg, 2 Irakkriege, Afghanistankrieg, und so weiter. Wie hat sich der globale Aktienmarkt vom Beginn des Krieges bis zum Ende des Krieges entwickelt? Und zu meiner eigenen Überraschung, also man lernt immer wieder neu aus der Geschichte, waren im Grunde genommen die Ergebnisse erstaunlich positiv. In 6 von 7 größten Kriegen in den letzten 120 Jahren stand der globale Aktienmarkt am Ende des Krieges, ob der jetzt 6 Jahre dauerte wie der Zweite Weltkrieg oder 4,5 Jahre wie der Erste Weltkrieg und manche Kriege natürlich länger und kürzer. Der Afghanistan-Krieg dauerte, ich weiß nicht was, 25 Jahre oder sowas, stand am Ende des Krieges höher als am Anfang. Auch im Zweiten Weltkrieg, Ausrufezeichen. Der globale Aktienmarkt stand im Oktober 1945, als Japan kapitulierte, höher als im September 1939. Und die einzige Ausnahme war der Erste Weltkrieg. Und da, das hatte ich vorhin sogar schon in anderem Kontext kurz erwähnt, ist wahrscheinlich die Ausnahme dadurch zu erklären, dass halt mit dem Ende des Ersten Weltkrieges die spanische Grippe begann, diese Pandemie, an der Schätzungen zufolge zwischen 1-5% der Weltbevölkerung damals starb. Also das waren ganz furchtbare Kategorien. Und auch, wie gesagt, diese dilettantische Beendigung des damaligen Goldstandards durch verschiedene Zentralbanken, die begann 1914 und je nach Land setzte sich das fort bis 1932. Das hat natürlich auch nicht geholfen. Aber also mit anderen Worten, Kriege sind gar nicht so dramatisch für Aktienmärkte. Es geht erstmal runter und dann typischerweise relativ bald wieder nach oben.
Aber jetzt fragen wir uns ja trotzdem viele, jetzt habe ich vielleicht, wenn ich einen Sparplan anfange, dann kann ich ja sowieso immer anfangen, weil da habe ich erst mit kleinen Summen fange ich ja an und wenn es dann sogar runtergeht, kriege ich ja sogar für meine feste Summe, die ich jeden Monat einzahle, sogar noch mehr. Aber wenn ich jetzt 10.000 Euro beispielsweise in einmal Investment habe, jetzt wirst du wahrscheinlich sagen, ja, auch das muss man sofort alles anlegen, weil der Erwartungswert an der Börse ist jeden Tag positiv, zumindest statistisch gesehen. Aber trotzdem bin ich ja keine Maschine oder kein Roboter, sondern ich bin ja auch ein Wesen, was darunter leidet, wenn ich sehe, dass aus meinen 10.000 Euro in einem Monat auf einmal nur noch 8.000 übrig sind und sollte man das nicht dann vielleicht doch stückeln? Vielleicht kannst du es da mal eine Handreichung geben oder kannst sagen, okay, für Leute, die sich frei machen können von solchen Sachen, die soll die 10.000 sofort machen und wer da ein bisschen ängstlicher ist, macht das vielleicht gestückelt. Vielleicht kannst du den Leuten mit Einmalinvestments noch eine Idee mitgeben.
Gerne, ja. Also ich kann mich nie zurückhalten, erstmal noch kurz die Statistik runterzurattern. Also in über 70%, wenn ich die letzten 50 Jahre hernehme als Beispiel, und diesen Einmaleinstieg sofort, na, die vollen 10.000 gleich rein in einer Summe versus das Strecken über zum Beispiel 3 Jahre oder auch einen kürzeren Zeitraum. Also in circa 70-75% aller statistischen Szenarien wäre das sofort in einer Summe investieren rentabler gewesen. Aber in 30% aller Fälle war es andersherum. Du selbst,
ich. Wenn ich jetzt aber Verluste stärker wahrnehme, genau. Nehme an, ich bin jetzt ein normaler, ja. Ich bin ein irrationales Wesen. Und die normalen meisten Menschen nehmen ja Verluste viel stärker wahr als Gewinne. Und jetzt ist die Frage, mach mal einen Strich drunter, wenn ich jetzt die Verluste dreimal so stark wahrnehme wie die Gewinne. Ja. Ist es dann immer noch so, dass ich immer sofort einsteigen muss?
Nee, es ist nicht mehr immer so. Das ist völlig richtig und gut, dass du das betonst und mich da so ein klein bisschen wieder einnordest. Psychologisch gesehen kann die Welt ganz anders aussehen als in der nackten Statistik. Und deswegen ist es psychologisch für viele Menschen enorm hilfreich und auch richtig, für sie persönlich richtig, wenn sie schrittweise, also phasenweise oder wie immer man das bezeichnen möchte, in Raten einsteigen. Also zum Beispiel die 10.000 Euro in deinem Beispiel alle 2 Monate 2.000 Euro und das dann auch über ein knappes Jahr verteilen. Aber dann auch wirklich bitte diszipliniert den einmal gefassten Plan auch kategorisch und diszipliniert umsetzen und nicht die Marschroute auf halber Strecke wieder ändern. Das wäre nicht im Sinne des Erfinders. Und natürlich sollte man jetzt auch nicht Klepperles-Beträge, also von 150 Euro, gut, das könnte ein Sparplan sein, aber da komme ich ja Ewigkeiten nicht in den Markt rein bei 10.000 Euro. Also es muss irgendwo innerhalb von 1 bis maximal 3 Jahren muss man im Markt drin sein mit der gesamten Summe.
Okay, da wissen wir das schon mal. Jetzt hast du ja gesagt, dass Indexfonds eigentlich für jeden geeignet sind. Eigentlich für jeden ist es das geeignete Mittel. Und was man in dem neuen Buch, was du geschrieben hast, auch lesen kann, dass man, wenn man ETF investiert, eigentlich wenig falsch machen kann. Und trotzdem gibt es ja immer noch Menschen, die meinen, ich muss vorher ein Semester BWL studiert haben, ich muss 20 Bücher gelesen haben, bevor ich irgendwie in den Aktienmarkt gehen kann und ich muss irgendwie anders sein. Vielleicht kannst du den Leuten auch mal die Angst nehmen, dass man eigentlich ohne großes Wissen mit ganz wenigen Handgriffen das machen kannst und vielleicht kannst du danach noch Leuten erzählen, wenn sich jemand so richtig saudusselig anstellen würde, welche Fehler könnte man trotzdem machen, wenn man einfach sich einen ETF-Sparplan aufbaut, da hast du wahrscheinlich auch von vielen Sachen schon gehört und kannst nochmal sagen, was wäre das Dümmste, was passieren kann. Viele denken ja so, wenn sie mit dem schlimmsten Fall rechnen und der schlimmste Fall nicht der Tod bedeutet, dann kann man auch so an den Markt gehen. Vielleicht
absolut, absolut.
Insgesamt mal.
Also ich würde jedem empfehlen, der sich unsicher ist, generell unsicher, so ein bisschen psychologisch, aber auch nicht sicher ist, ob er alles verstanden hat und so weiter, als Grundregel Nummer 1 mal mit kleinen Beträgen anfangen. Na, so wie man alles im Leben, ob ich jetzt Tango tanzen lernen möchte oder Skifahren oder Briefmarken sammeln. Ich gehe ja nie in irgendein Gebiet sozusagen voll rein, sondern fange an mit einfachen oder begrenzten begrenztem Risiko, begrenztem Exposure. Und beim Geldanlegen ist das Risiko schon dadurch begrenzt, dass ich halt mit wenig Geld sozusagen anfange. Ne? Also auch wenn ich 100 Euro, wenn ich mir für 500 Euro ETF-Anteile kaufe und alles geht schief, also Worst-Case-Szenario, ne, dann werde ich deswegen nicht in die Privatinsolvenz kommen, vermutlich. Ne? Also ich bin jetzt mal ein bisschen zynisch. Also einfach anfangen mit kleinen Beträgen. Das ist Ratschlag Nummer eins. Und dann sagen, okay, auch wenn ich mal was falsch mache beim Ordern über den Online-Broker oder sowas, geht die Welt davon nicht unter. Aber ich muss mal anfangen. Bitte, bitte. So. Das zweite ist, möglichst breit, also wenn wir von Aktien jetzt erstmal reden, der wichtigsten Asset-Klasse für die langfristige Vermögensbildung, dann möglichst breit diversifiziert. Der berühmte MSCI World Index, dafür gibt es, ich glaube, 20 ETFs in Deutschland und einfach den billigsten herausnehmen, ne? Und davon da mal mit zumindest 500 Euro anfangen und dann gucken, was passiert. Also ich muss natürlich vorher noch ein Depot eröffnet haben, idealerweise bei einem Online-Broker, bei einer Direktbank. Das kann man, wenn man sich clever anstellt, innerhalb von 15 Minuten heute schon schaffen, online mit Personalausweis in die Kamera halten und so weiter. Aber selbst wenn man es jetzt ein bisschen weniger cool macht, dann wird es auch nicht länger als eine Woche oder zwei dauern, bis das Depot eröffnet ist. Also auch kein Hexenwerk. Und dann für 500 Euro MSCI World-Anteile kaufen über die Online.
Aber jetzt sagst du mir aber schon, es gibt 20 davon. Mhm. Jetzt sitze ich da, gebe ein MSCI World. Dann gibt's da irgendwelche Kürzel, steht ACC, das steht dann für akkumulieren. Ja. Oder es steht irgendwie DIS für ausschütten. Und man denkt so, was ist das jetzt? Ich bin hier schon überfordert. Also, wenn ich jetzt kein Wissen habe. Ja. Wie kannst du jemandem eine ganz einfache Regel geben und sagen, ich gebe ein MSCI World, ich habe einfach mal 20 Dinger. Und dann sehe ich noch irgendwie ex-USA oder ex hier oder inklusive hier. Dann sehe ich aber noch ein ESG hinten dran, ein SRI hinten dran. Dann sehe ich irgendwie PAP und was der Teufel, was für Kürzel. Und ich stehe noch da und denke so, what? Und jetzt kommst du und sagst, wie mache ich es? Einfach.
Genau. Also eine Möglichkeit wäre natürlich jetzt kleine Marketing-Einblendung. Neues Buch zu kaufen, der leichte Einstieg in die Welt der ETFs, kostet glaube ich 17 Euro, also das und hat nur 170 Seiten, ist glaube ich sehr leicht geschrieben, es setzt wirklich null Börsenwissen voraus, da wird auch noch erklärt, was eine Aktie ist und so weiter, also irgendwo, natürlich, du hast recht, das, was ich vorhin so ein bisschen mit einer gewissen Nonchalance gesagt habe, mach einfach, ne? Das kann ein Menschen, der wirklich buchstäblich ganz Tabula rasa-mäßig neu anfängt, immer noch Angst einflößen bzw. In die Schockstarre bringen. Aber irgendwo muss ich mir entweder über YouTube-Videos, da gibt es Kanäle wie Finanzfluss, jetzt mache ich auch für Werbung für jemand anderen, so ein ganz klein bisschen minimales Basiswissen. Was ist ein ETF? Ein ETF ist also ein Börsenindexfonds, wo ich sozusagen meine 500 Euro oder schon ab einem Sparplan von 25 Euro oder noch weniger ist es möglich, in Tausende von Unternehmen gleichzeitig investiere. Also natürlich muss ich, da hast du schon recht, so ein ganz klein bisschen Wissen mir vorher aneignen, sonst stehe ich wie der berühmte Ochs vorm Berg und diese Kürzel, die in den Produktnamen drinstehen, die kann man googeln, natürlich stehen auch in meinem Buch erklärt. Es gibt in Deutschland zwei, wenn man so will, führende Webseiten. Die eine heißt Just ETF, die andere heißt Extra ETF oder justetf.com, extraetf.com. Beide sind gleich gut. Mit beiden kann man sozusagen die ETFs suchen mit Filterfunktionen, die man haben möchte. Wichtig ist, das ist aber etwas, was ich ganz stark betonen möchte, ein breit diversifiziertes, breit gestreuten ETF, also nicht den Themen-ETF auf Artificial Intelligence oder Blockchain oder Waffenproduktion oder Tiernahrung oder sonst was es da alles gibt, sondern in alle Branchen, alle Länder investieren. Und wenn ich später mal mehr weiß, kann ich ja immer noch unter Umständen sozusagen solche Branchenwetten oder Themenwetten eingehen. Ich bin da kein großer Freund davon, aber anfangen würde ich auf jeden Fall mit, je breiter diversifiziert, desto besser. Und der berühmte MSCI World, da, ich will gar nicht unbedingt sagen, dass es der einzige ist, aber den Namen kennt halt jeder. Und davon gibt es auch sehr preisgünstige ETFs, die ganz, ganz geringe Nebenkosten haben.
Okay, knüpfen wir doch da mal an und sagen, wir wollen, wenn wir uns jetzt grundsätzlich, gar nicht unbedingt am Anfang, sondern grundsätzlich wollen wir eigentlich in ein ETF investieren, beziehungsweise einen Index. Ja? Welcher ist das denn? Also ich habe da schon eine Vermutung. Ja, wir predigen das ja auch immer, wir haben da auch so einen Favoriten. Was ist denn dein Favorit? Wenn man jetzt mal wirklich sagt, ich will mich eigentlich gar nicht damit jetzt groß beschäftigen, auch die nächsten Jahre nicht, ich will jetzt meine 400 Euro da jeden Monat reinpacken. Was ist sozusagen der ultimative Index, auf den ich da setze, aus deiner Sicht?
Die also, Einfondslösung.
Ja, wenn du nur ein
Produkt hast.
Aber ich will genau. schon mal sagen, wir wollen gleich noch eine Dreifondslösung auch
genau,
von dir haben.
Genau,
wir wollen
noch eine Zwei- und eine Dreifond. Aber erstmal für die, wie ist ganz einfach, so ganz basal, ich will, weiß ich nicht, 500 Euro oder was es auch immer sind, oder vielleicht sind es auch 200, in einen Fonds und will dann meine Ruhe haben. Welcher wäre das?
Genau, also der Name, der schon mehrfach gefallen ist, der berühmte MSCI World Index, und darauf gibt es, wie erwähnt, ich glaube 20 ETFs in Deutschland, der deckt rund 1600 oder der beinhaltet 1600 Aktien. Das sind die größte Aktiengesellschaft da drin, vom Börsenwert her ist Apple. Und dann nochmal 1600 andere in allen Ländern, alle Branchen. Was nicht drin ist, sind Schwellenländer, also sozusagen börsennotierte Unternehmen, die in Schwellenländern à la China, Indien, Brasilien, Russland. Russland ist generell nicht mehr in diesen Indizes drin seit ein paar Monaten. Also aber auch osteuropäische Schwellenländer, afrikanische Schwellenländer und so weiter. Das habe ich nicht drin beim MSCI World. Aber wenn ich ein Novize bin, ein Neustarter, dann brauche ich das auch gar nicht erstmal. Ne? Und natürlich gibt es auch, weil MSCI, das ist eine Firma, die diese Indizes, diesen berühmten Börsenindex produziert, sozusagen vor 30 Jahren, 40 Jahren aufgesetzt hat. Und dann sind andere gekommen, die ähnliche Indizes entwickelt haben. Das gleiche sozusagen in grün, die sind aber weniger bekannt. Und die sind genauso gut. Also es gäbe auch noch ETFs, die 100% genauso gut sind wie ein MSCI World ETF. Aber der Index ist halt nicht so bekannt. Und wenn ich das jetzt erwähne, dann führt das wahrscheinlich für Menschen, die sozusagen erstmal möglichst alle Ablenkung draußen lassen wollen, eher zur Verwirrung. Na, aber meine Message ist, der MSCI World ist keine Zauberformel. Er steht einfach nur für ein global breit diversifiziertes Aktienportfolio aus 1600 Werten, wenn ich 100% meines Investments durch 1600 teile, dann weiß ich, was ich da im Durchschnitt pro börsennotiertes Unternehmen habe. Ja, Apple hat ein höheres Gewicht, weil die Gewichtung in diesem Index ist nach der Größe des Unternehmens, wenn man so will. Aber trotzdem ist es hoch diversifiziert. Und auch wenn ein Unternehmen darin pleite geht oder zwei oder fünf, Wirecard etc., dann werden andere davon profitieren. Und ich brauche mir da sozusagen keine Sorgen machen. Also wenn ich im Radio höre, neuer Dieselskandal bei Volkswagen oder sowas und ich hätte jetzt eine Volkswagen-Aktienportfolio, da mache ich mir Sorgen. Aber bei einem MSCI World ETF, da ist Volkswagen wahrscheinlich auch drin, das spielt es vom Gewicht her einfach keine Rolle. Das ist Pillepalle auf gut Deutsch.
Aber warum, oder was heißt aber, was spricht dagegen, dann doch gleich die echte Weltvariante zu nehmen? Also weil du sagtest ja, Schwellenländer sind da unterrepräsentiert. Warum sollte ich, wenn ich sage, für die Einfondslösung nicht den, das ist doch der MSCI ACWI, ne?
Genau. Absolut, ja. Also
warum nicht?
Warum nicht ist die Frage ist, die Antwort auf die Frage ist nur, du hast ja gesagt, Nando, wir wollen es super, super einfach halten und ich möchte sozusagen so wenig verwirrende Informationen abliefern und auch so ein bisschen abstellen auf das, was Menschen vielleicht schon mal gehört haben. Ne? Und die brauchen ja nicht nur mir zuhören. Und anderswo hören sie halt ständig MSCI World und so weiter und so fort. Aber du hast natürlich völlig recht. Schöner wäre es, wenn jemand sozusagen eben noch breiter diversifiziert, diesen berühmten MSCI, das ist eben auch ein Index von der gleichen Firma, MSCI All Country. Der Name sagt ja schon, All Country, damit sind auch alle Schwellenländer gemeint, nicht nur Industrieländer. All Country World Index IMI, das IMI, IMI am Ende des Indexnamens steht auch noch dafür, dass auch kleine Unternehmen, also Nebenwerte oder Small Caps im Börsenjargon auch noch mit drin sind. Und damit habe ich dann wirklich 99% der Weltaktienkapitalisierung, also wirklich 99% des Weltaktienmarktes in meinem Depot mit einem einzigen ETF, mit einem einzigen Investment und mehr Streuung geht sozusagen nicht mehr. Ne? Das, aber wenn jetzt Zuhörer einfach mal aufschreiben, MSCI All Country World Index IMI oder ACWI IMI, ne, und das googeln, dann werden Sie den ETF, es gibt im Moment nur einen auf diesen Index, finden. Und der ist natürlich im Sinne von Streuung noch besser als ein MSCI World ETF.
Jetzt fragen viele immer, da gibt es ja noch die ausschüttende Variante, also wo die Unternehmen, die jetzt Dividenden ausschütten einmal im Jahr, das machen ja viele Unternehmen, wo das weitergegeben wird, gebündelt und ausgeschüttet wird, oder die akkumulierende Variante, wo das Geld gleich wieder angelegt wird. Und dann fragen die Leute, wenn das Geld gleich wieder angelegt wird, wird wahrscheinlich, wenn Telekom ausschüttet, direkt wieder in T-Aktien angelegt. Ist das so? Der Mechanismus erstmal, um den zu verstehen. Und das Zweite ist, was sollte man machen? Lieber ausschüttend oder lieber akkumulierend?
Der Mechanismus ist genauso, wie du ihn beschrieben hast. Also 60% aller Firmen, börsennotierten Unternehmen schütten in einem gegebenen Kalenderjahr Dividenden aus, die anderen 40% nicht. Wer auf welcher Seite ist, also 60 versus 40, das wechselt natürlich. Ne? Wenn es dem Unternehmen gut geht, dann wird es tendenziell eine Dividende ausschütten, wenn es ihm nicht so gut geht, nicht. So, also das ist das eine. Also diese Dividenden werden auf der Unternehmensebene, also innerhalb des ETFs, immer gezahlt von grob gesagt 60% der Unternehmen in einem gegebenen Jahr. Und jetzt zum ETF, zum zweiten Teil deiner Frage, ein ausschüttender ETF wird diese Dividenden einfach weiterreichen, also sozusagen direkt an den ETF-Anleger ausschütten. Wenn das Depot in Deutschland ist, dann zieht die Depotstelle, also die Bank, eine deutsche Bank, zieht da gleich die Abgeltungssteuer ab. Also 26,4% Abgeltungssteuer inklusive Soli. Na, wenn ich 20 Euro ausgeschüttet bekomme, dann sind halt 4 Euro, grob gesagt, werden da an Steuern abgezogen. So. Die andere Alternative von ETFs sind diese thesaurierenden, also im Englischen ACC, akkumulierend, accumulating, thesaurierend auf Deutsch oder Lateinisch, je nachdem. Und die sind eigentlich besser. Ich persönlich bin ein großer Fan von thesaurierenden ETFs. Ich habe immer nur in thesaurierende ETFs mein ganzes Leben investiert. Warum sind sie besser in Anführungszeichen? Hat eine Menge Gründe, die eigentlich für die meisten Anleger auch relevante Gründe sind. Also Grund Nummer eins, wenn ich möglichst viel Vermögensbildung betreiben möchte, dann will ich ja diese Dividenden auch wieder anlegen. Ja? Und das macht mein thesaurierender ETF für mich automatisch und kostenlos. Würde ich das selber neu anlegen, also wenn ich einen ausschüttenden ETF gehabt hätte und die Dividenden werden auf mein Verrechnungskonto ausgeschüttet, dann muss ich ja wieder Transaktionskosten, also mühselig selber Arbeit aufwenden und Kosten aufwenden, Nebenkosten aufwenden, damit ich das wieder angelegt habe. Also bei thesaurierenden ETFs fallen keine Kosten für die Wiederanlage an. Erster Vorteil. Zweiter Vorteil ist ein psychologischer Vorteil. Ich komme einfach bei einem thesaurierenden ETF nicht in Versuchung, diese Ausschüttung, die auf mein Verrechnungs- oder Girokonto erfolgt, ist zu verballern. Ne? Und unser Spiel heißt hier doch Vermögensbildung und Altersvorsorge. Ne? Und wenn das das Spiel ist, das wir spielen, dann ist Verballern kontraproduktiv. Drittens, wenn Menschen glauben, also es gibt ja viele, die sagen, ich will aber diese Ausschüttung, weil ich sie brauche zum Leben weil ich ab und zu mal mir was gönnen möchte und so weiter. Selbst für die Menschen behaupte ich, das klingt jetzt nicht so ganz plausibel, aber ich könnte es zeigen, wenn ich Zeit hätte, das machen wir jetzt heute nicht, aber selbst für die Menschen wird es in 9 von 10 Fällen, also in 9 von 10 plausiblen Szenarien, die man da aufstellen könnte, am Ende gleich gut oder besser sein, thesaurierende ETFs zu verwenden. Also selbst wenn ich Ausschüttungen haben möchte, weil ich irgendwas verbrauche, beispielsweise ich bin Rentner und möchte jeden Monat brauche ich 500 Euro aus meinem Depot, ne? oder was auch immer die Zahl ist. Ne? Selbst für die ist es typischerweise besser. Aber ich erkläre das jetzt nicht. Auf jeden Fall steuerlich.
Vielleicht kannst du es noch steuerlich erklären. Weil das ist ja ganz tricky in Deutschland. Da gibt es ja dieses wunderbare Investment. Und dann muss man auf seinem Verrechnungskonto Geld bereithalten, weil es von dem abgezogen wird. Das wird aber nur abgezogen, wenn der vorne nicht im Minus ist. Und ich verstehe das alles nicht. Also ich habe es mir mal angeguckt. Es war am Ende habe ich mir den Vorstellung gehabt, auf jeden Fall ist es günstiger, als wenn ich es ausschüttend habe und sofort die Abgeltungssteuer zahlen muss. Das ist auf jeden Fall die schlechtere Variante. Und die andere scheint doch noch irgendwie günstiger zu sein. Vielleicht erklärst du den Leuten kurz, wie bei thesaurierenden Fonds das mit der Steuer funktioniert. Da wird ja auch ein hypothetischer Teil angenommen und schon mal abgezogen und dann aber vom Verrechnungskonto. Und dann muss ich das gedeckt haben.
Gerne, ja. Also du hast schon so ein paar Stichworte geliefert, die völlig richtig sind. Also bei thesaurierenden Fonds, da muss ich jetzt den deutschen Gesetzgeber, Steuergesetzgeber auch mal in Schutz nehmen. Sonst kommt da ja ziemlich viel Nonsens im Laufe eines Jahres vom Gesetzgeber. Aber in dem einen Fall, was jetzt die Besteuerung von Dividenden bei thesaurierenden ETFs anbelangt, gibt es seit 2018 eine Regelung, die gar nicht so schlecht ist. Also die auf den ersten Blick kompliziert aussieht und ist es vielleicht auch, aber im Sinne eines Anlegers, das sage ich jetzt mal pauschal, ist es keine schlechte Methode. Und sie führt auch unter normalen Umständen, insbesondere wenn man wie in den letzten Jahren relativ eine Niedrigzinslandschaft hat, zu einer günstigeren Besteuerung als die Alternative ausschüttende ETFs. Das klingt jetzt merkwürdig, weil der Komma sagt jetzt gerade Zinsen. Hat gerade Zinsen gesagt, Niedrigzinslandschaft. Was hat das mit meinen Dividenden und der Ausschüttung und der Abgeltungssteuer auf thesaurierte Dividenden zu tun? Diese Pauschalmethode, die der Gesetzgeber 2018 einführte, um die technisch irgendwie tricky und komplizierte Besteuerung von thesaurierten Dividenden, das ist prozessual für die Banken ein schwieriges Thema, das muss man jetzt mal anerkennen. Um das irgendwie in den Griff zu kriegen und so einen sinnvollen Kompromiss zwischen allen Beteiligten, Finanzämter wollen ihr Geld, Banken haben auch irgendwo, die darf man nicht mit zu viel Komplexität belasten und auch der Anleger, für den soll es auch irgendwie einfach sein. Wurde eine sogenannte Pauschalmethode etabliert 2018. Und in dieser Pauschalmethode, steckt so eine Formel dahinter und diese Formel stellt ab auf die Zinsen für 10-jährige Bundesanleihen. Das klingt jetzt merkwürdig, aber so hat es halt der Gesetzgeber gemacht. Im Ergebnis, ich muss diese Formel gar nicht verstehen können, im Ergebnis führt diese Pauschalmethode, solange die Zinsen für 10-jährige Bundesanleihen unter 3,5% liegen, das ist derzeit noch ganz klar der Fall und war natürlich auch in den letzten Jahren der Fall, da sind wir noch weit davon entfernt. Also wir sind jetzt irgendwo bei, 1,5% oder weniger oder 1,9%, so in der Größenordnung. Da habe ich mir jetzt eine Blöße gegeben. Ich weiß nicht ganz genau, wo wir derzeit stehen, weil sich das in den letzten Wochen deutlich geändert hat. So, aber solange die Zinsen für 10-jährige die Umlaufrenditen für 10-jährige Staatsanleihen in Deutschland unter etwa 3,5% liegen, ist diese Pauschalmethode für den Steuerpflichtigen besser. Und so kann man also in der Summe dann sagen, haben thesaurierende ETFs auch noch einen kleinen Steuervorteil. Man sollte den Steuervorteil aber auch nicht überschätzen, er ist nicht so groß. Und wenn die Zinsen tatsächlich ganz stark steigen sollten, dann wird das nicht mehr der Fall sein oder könnte sich sogar in leichten Steuern.
Aber wie wird das mit dem Zins? Wie passiert das? Jetzt wollen die Leute trotzdem wissen, wo wird jetzt welcher Zins abgezogen und wie wird das gemacht? Okay. Das ist ja auch das Schwierige an der Sache, dass man irgendwie auf dem Verrechnungskonto noch 5 Euro haben muss. Denn wenn das was abgezogen werden will, dann ist nichts, dann muss man vielleicht Dispo zahlen oder irgendwas. Erklär uns das nochmal ganz kurz und dann hören wir auch mal auf mit der Steuer, weil das ist natürlich immer nicht das schönste und spannendste Thema.
Ist nicht sehr sexy, ja. Also bei den ausschüttenden ETFs gibt es überhaupt nichts zu beachten, weil da ja sozusagen die Steuer einfach von der Ausschüttung abgezogen wird. Da muss ich als Anleger wirklich überhaupt nicht mitdenken. Bei den thesaurierenden ETFs muss ich die Steuerlast, die im Januar jedes Jahres, Anfang Januar sogar, eingezogen wird, wie gesagt, die wird nicht dem, das ist jetzt erste wichtige Feststellung, die wird nicht dem Fondsvermögen, die wird nicht meinem Depot entnommen, ne? Sondern die muss ich extern anschaffen. Also die Bank tut das schon für mich Und diese Pauschalmethode führt zu irgendeiner Steuerbelastung, die meinetwegen jetzt, je nachdem, wie groß mein Depot ist, ist es 100 Euro oder 500 Euro oder 5.000 Euro. Und diese 100, 500 oder 5.000 Euro werden von meinem Verrechnungskonto, zu jedem Depot gibt es noch ein Verrechnungskonto, das ist das Zwillingskonto zum Depot, die wird die Bank von meinem Verrechnungskonto einziehen. Und wenn ich auf diesem Verrechnungskonto nichts habe, dann rutscht das Konto natürlich in die Miesen, ins Rote. Und die Bank darf das aber machen. Der Gesetzgeber hat sie dazu autorisiert. Also Devise für mich, ich muss im Januar muss ich sicherstellen, oder vor dem Januar schon, dass die wahrscheinliche Steuerzahlung auf meine thesaurierten Dividenden als Cash auf meinem Verrechnungskonto, von dem die Bank die Steuerlast einziehen wird, Anfang Januar, auch tatsächlich da ist. Wenn nicht, dann rutscht mein Konto in die Miesen und ich zahle Dispozinsen. Und die sind selbst in der jetzigen Zinslandschaft typischerweise so 10% oder mehr.
Welche Summe muss ich denn da haben, damit ich ungefähr mal weiß, was ich da zurück... Also okay. Nehmen wir an, ich habe jetzt ein Konto, das hat 10.000 oder einen thesaurierten Fonds 10.000.
Ganz einfache Faustformel.
Verrechnungskonto haben.
Alles, was ich in Aktien investiert habe, multipliziere ich mit 2,5%, weil ich eine Dividendenrendite von 2,5% unterstelle. Das ist so der langfristige Schnitt auf ein breit diversifiziertes Aktienportfolio. Und davon 25%. Also angenommen, ich habe 10.000 Euro in Aktien, multipliziere das mit 2,5%, gibt 250 Euro. Und davon 25%, also oder 26,4%, das ist die Abgeltungssteuer. Mhm. Tatsächlich wäre in den letzten Jahren die Steuerlast niedriger gewesen, aber diese Faustformel wird typischerweise hinführen, sodass ich nicht in die Miesen komme. Ne?
Und das führt ja dann dazu, dass dann höre ich wirklich mit der Steuer auf, dass man eigentlich die bei thesaurierten Fonds ja steuerfrei eigentlich spart, weil das Geld, was man im Fonds hat, wird ja nicht angegangen, sondern muss immer was zuschießen. Die Steuer geht ja aus einem Extratopf dazu. Und dann ist eigentlich, das ist ja ein psychologischer Effekt auch, der jetzt ja gar nicht so schlecht ist für die Disziplinierung, würde ich mal annehmen.
Also ich meine, auf der Anlegerebene, der Haushaltsebene ist es natürlich linke Tasche, rechte Tasche. Ob ich jetzt meine Steuern von einem anderen Konto bezahle oder aus dem Depot
Klar.
und so weiter. Aber du hast recht, es ist ein zusätzlicher kleiner Psycho-Hack, sozusagen Psychotrick vom Staat, unabsichtlich wahrscheinlich etabliert, dass man auf die Art und Weise das Depot sozusagen dann noch einen kleinen bisschen extra Push gibt, weil die Steuern extern bezahlt werden.
So, dann beenden wir das Kapitel Steuern. Wobei das ja oft unterschätzt wird. Das sozusagen dem messen ja sehr viele zu Recht ja auch große Bedeutung zu. Aber wir wollten ja noch die Drei-Fonds-Lösung haben. Ne? Und bevor wir das vergessen, würde ich gerne noch...
Und die Zwei-Fonds-Lösung natürlich auch. 1, 2, 3. Das sind ja so die Klassiker. Ja. Oder vielleicht die Einfondslösung haben wir jetzt schon. Da hast du gesagt, für Dummies, MSCI World, für Leute, die ein bisschen mitschreiben und mitdenken können, vielleicht mal so ein ACWI oder vielleicht noch ein ACWI-IMI. Wir werden einfach in die Shownotes die klassischen Basisinvestments mit WKN machen, dann habt ihr sie alle. Genau, und wir werden nur akkumulierende Fonds reinmachen, dann habt ihr das alles. Dann müsst ihr auch nicht irgendwie konkurrierende Sachen angucken, sondern dann reicht alles auf Aktien und man wird reich mit uns. So, jetzt kommt die Zwei-Fonds-Lösung mal von Gerd. Ich bin gespannt.
Genau, also Zwei-Fonds-Lösung kann man natürlich unterschiedlich verstehen. Die eine Variante wäre, wenn wir weiterhin sozusagen in der Welt alles auf Aktien bleiben möchten, dann würde ich dazu halt ein MSCI Emerging Markets und ein MSCI World. Na, das ist so die klassische Zweier-Kombo. Wenn ich das tue, dann kann ich selber als Anleger bestimmen, wie die relative Gewichtung ist. Ich bin dann also nicht wie bei dieser Einfonds-Alternative, dem ACWI-IMI, darauf angewiesen, dass der Index die Gewichtung für Industrieländer und Schwellenländer vorgibt. Beim ACWI-IMI wäre die, oder ACWI allein auch, IMI bedeutet, Nebenwerte sind auch mit drin und beim anderen nicht, ist die Gewichtung immer 90-10. Also 90% Industrieländer, reiche Industrieländer, westliche Länder und 10% nur Schwellenländer wie China und Indien. Oder Taiwan oder Südafrika und so weiter. Man muss nicht immer nur von China und Indien reden. Das sind natürlich die zwei Dickschiffe. Wenn ich sage,
und
ich glaube...
Und beim MSCI ist auch Südkorea mit drin. Südkorea ist bei denen auch Schwellenland. Beim MSCI, was ist komisch?
Weil Südkorea hat Devisenbeschränkungen. Das ist eigentlich der technische Grund. Devisenbeschränkungen die so ein bisschen typisch für Schwellenländer sind. Industrieländer erlauben normalerweise sozusagen der Welt da draußen den freien Handel mit ihrer Währung. Also da gibt es keine Einschränkungen. Aber wenn du einen südkoreanischen Won, so heißt die Währung, kaufen willst, dann versucht die südkoreanische Zentralbank da Einfluss zu nehmen und bei größeren Investitionen wird sie die Genehmigung geben oder nicht geben und so weiter. Und das ist so merkwürdig. Also das ist so schwellenlandtypisch und deswegen hat MSCI merkwürdigerweise das reiche Südkorea, es ist reicher als die meisten südeuropäischen Länder, immer noch als Schwellenland klassifiziert. Ist kurios, aber ist halt so. Auf jeden Fall kann ich, wenn ich an Schwellenländer insgesamt glaube, also Fußnote, in den letzten 40 Jahren, seit es Schwellenländer-Aktienindizes gibt, den MSCI Emerging Market zum Beispiel, 30 Jahre, seit Ende der 80er Jahre, haben Schwellenländer die Industrieländer outperformed, höhere Rendite gehabt. Fußnote, nicht in den letzten paar Jahren, aber über den Gesamtzeitraum. Wenn ich diese Story glaube, ich persönlich glaube sie, dann möchte ich Schwellenländer ja höher gewichten, vielleicht höher gewichten als nur 10% in meinem Depot. Ne? Und das kann ich mit dieser 2-ETF-Lösung, ne? Dass ich ein MSCI World hernehme für Industrieländer und dann, also 70-30 oder was auch immer, die Schwellenländer halt nach meinem Geschmack so hoch gewichten kann, wie ich sie möchte und nicht auf 90-10 fixiert bin, wie das in sozusagen im MSCI All Country World Index der Fall ist. Das ist eine Form von 2-Fonds-Lösung, 2-ETF-Lösung. Die andere ist natürlich die wir eigentlich schon mal ganz zu Anfang in unserem heutigen Podcast angesprochen haben, nämlich wenn ein Mensch sagt, okay, ich will aber gar nicht alles auf Aktien setzen. Ich möchte nicht diese Volatilität haben, ne? Also im Corona-Crash kurzzeitig 40% runter. Also das will ich einfach nicht. Das ist für meine sozusagen emotionale Stabilität ist mir das zu viel. Ich möchte nicht einen Gin Tonic, der fast nur aus Gin besteht, sondern ich möchte so einen Kinder-Gin-Tonic, also so einen, der überwiegend aus Tonic, aus Limo besteht. Aber ein ganz klein bisschen Gin natürlich auch noch drin. So, und da sind wir auch wieder in der Welt der 2 Fonds, beziehungsweise für den 2. Fonds, nämlich den Risikoanker, die Sicherheitsreißleine oder die Rettungsweste, Schwimmweste und so weiter, da könnte ich entweder einen ETF nehmen auf sichere Anleihen, also Anleihen mit hoher Bonität, mit gutem Rating, das könnten Staatsanleihen sein, könnten Unternehmensanleihen sein, kann eine Mischung sein, bitteschön kurzlaufende Anleihen, nicht Anleihen mit 20-jähriger Restlaufzeit hernehmen, sondern so Kurzläufer. Dann gleich noch.
Nenn mal einen Fonds, damit wir uns ungefähr das vorstellen. Wahrscheinlich gibt es ja sonst über den Barclays Global Bond Index, aber der ist ja, ich glaube, der hat eine zu lange Duration. Sag mal, nenn mal einen, wo du sagst, das wäre jetzt bei der 2-Fonds-Lösung, bei der Gin Tonic-Lösung mit die Kinderversion. Was wäre dann der Tonic? Der Gin ist dann der MSCI World, das verstehe ich. Jetzt muss aber der Tonic noch reingeschüttet werden.
Ja, also der Tonic, da nimmt man irgend so einen, also geldmarktnahen Fonds. Wir nutzen Produkte, die nicht im Retail-Bereich, also für unsere eigene Vermögensverwaltung, die nicht im Retail-Bereich allgemein zugänglich sind. Deswegen stehe ich so ein bisschen auf dem Schlauch. Allerdings, also einfach darauf achten, dass im Factsheet oder im Anlegerinformationsblatt, KID heißt das auch, wie das Kind, dass da drin steht, die gewichtete Durchschnittslaufzeit, Restlaufzeit oder die Duration, das ist der Fachjargon-Begriff, sollte typischerweise unter 3 Jahren liegen für die Summe dieser Anleihen, die da drin sind. Das nennt man geldmarktartige Anleihen. Also Geldmarkt ist so das Segment im Anleihenmarkt mit kurzen Restlaufzeiten. Warum ist das wichtig? Weil wenn die Zinsen steigen, dann das klingt jetzt kompliziert, dann sind langfristige Anleihen ungünstig, weil die einen negativen Kurseffekt haben werden. Und das habe ich halt bei Kurzläufern nicht. Also so ein Bloomberg Unternehmensanleihenindex Investment Grade, also Investment Grade steht für gute Ratings, gute Bonitäten mit kurzen Restlaufzeiten. Da gibt es auch mehrere ETFs verwenden. Oder oder auch entsprechende gemischte Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, ETFs. Wer, aber das ist jetzt ganz wichtig im Sinne der Praxis, wer für diesen risikoarmen Portfolioteil, also den Tonic in seinem Gin Tonic, unter 100.000 Euro investieren möchte, ne? Also angenommen, jemand hat 300.000 Euro zum Anlegen. Das ist ja auch schon eine ordentliche Summe, ne? Das hat nicht jeder. Und er sagt, okay, oder sie, ich möchte aber es ganz gemütlich angehen lassen. Ich möchte schon natürlich mindestens die Inflation reinverdienen, aber ich möchte auch keine große Volatilität, keinen Jojo-Effekt oder nur einen schwachen Jojo-Effekt in meinem Portfolio. Und nur Aktien, alles auf Aktien, das ist mir dann doch ein bisschen zu racy, zu viel. So, und dann mache ich also 50-50, Gin Tonic, 50-50. Ne? Und in diesem Fall wäre 50-50 bei einem 300.000 Euro Depot ja zweimal 150.000 Euro. Jetzt ist es so, dass in Deutschland und in allen anderen EU-Ländern die sogenannte gesetzliche Einlagensicherung besteht. Das heißt, falls die kontoführende Bank pleite geht, setzt mir der Staat in dem Land, in dem das Konto geführt wird, hier sprechen wir von Deutschland, setzt mir der deutsche Staat 100.000 Euro, falls die Konkursmasse der Bank das sozusagen die 100.000 Euro nicht hergeben würde. Ne? Also für 100.000 Euro wäre ich da sozusagen auf der sicheren Seite. Das ist fast wie eine deutsche Staatsanleihe. Ne? Die restlichen 50.000 Euro in meinem Beispiel, die stünden theoretisch im Feuer. Ne? Da müsste ich aufpassen. Und in Deutschland glaubt immer keiner Bankkonkurs. Was ist denn das? Also jetzt bin ich mal ein bisschen sarkastisch und bösartig. Bankkonkurse finden auf der ganzen Welt ständig statt. Ausrufezeichen. In Deutschland sind die letzten zwei Bankkonkurse erst ein paar Monate her, nämlich zwei russische Banken, VTB und Sberbank, die in Deutschland Filialen unterhielten, sind pleite gegangen wegen der Beschränkung,
Sanktionen,
Entschuldigung, danke. Das ist jetzt natürlich ein Sonderfall, aber das ändert nichts daran, dass diese Banken insolvent geworden sind. Kurz vorher, letztes Jahr oder vor anderthalb Jahren, war die Greensill Bank ist pleite gegangen und so weiter und so fort. Ich könnte endlos fortfahren. Also vor 15 Jahren in der großen Finanzkrise von 2007 bis 2012 ungefähr sind in Deutschland 30, 40 Banken pleite gegangen. Auf der ganzen Welt gehen ständig Banken pleite. So, und ich will bei einem Bankkonto, das ist jetzt ganz, ganz wichtig, habe ich als Kontoinhaber ein Gegenparteirisiko. Wenn die Bank pleite geht, steht mein Geld grundsätzlich im Feuer. Bis zu 100.000 Euro ist das akzeptierbar, dieses Risiko, weil der Staat dahinter steckt. Aber nicht über 100.000 Euro. Und das ist ganz wichtig. Bitte nicht mehr als 100.000 Euro langfristig auf einem Bankkonto liegen lassen. Wenn es mehr als 100.000 Euro sind, dann muss ich das in ein Wertpapier investieren. Zum Beispiel in so einen Anleihen-ETF. Der Anleihen-ETF liegt auf meinem Depot. Und jetzt ganz, ganz wichtig. Depots sind grundsätzlich anders zu sehen als Konten. Also Konten und Depots. Riesengroßer Unterschied. Bei einem Depot, einem Wertpapierdepot, auf dem Einzelwerte liegen können oder ETF-Anteile, da ist die Bank nur die Verwahrstelle. Wie sie bei einem Schließfach, ne, wenn ich bei der örtlichen Sparkasse oder bei der Deutschen Bank vor Ort ein Schließfach miete und da meine Rolex und meinen Goldbarren reintue und dann geht die örtliche Sparkasse pleite, dann ist natürlich die Rolex und der Goldbarren immer noch mein Eigentum. Und so ist es auch bei einem Depot. Alles, was im Depot ist, fällt nicht in die Konkursmasse der Bank. Und da habe ich eigentlich kein Gegenparteirisiko Bank, aber beim Konto ist es was anderes. So, also für den risikoarmen Portfolioteil, mit dem ich den Gin etwas sozusagen moderiere, weicher mache, kann ich genauso gut ein Tagesgeld hernehmen bei einer Bank innerhalb der staatlichen Einlagensicherung.
Aber nur für 100.000, ja. Habe ich verstanden. Jetzt gibt es die Trifondlösung vom Sommerfeld noch. Die wollen wir natürlich auch noch hören. Wie könnte die denn aussehen, genau. Wo ich sage, naja, das Problem ist mit MSCI World und MSCI Emerging Markets, habe ich ja immer noch irgendwelche Unwuchten drin. Europa beispielsweise ist viel zu niedrig gewichtet, weil einfach in Europa nicht so viele groß kapitalisierte Konzerne sind. Und deshalb muss ich das nochmal mit einer Trifondlösung ausgleichen. Das ist ja, glaube ich, die Idee dahinter.
Richtig,
was mache ich denn da?
Also Auch ein weiteres Problem bei der Einfondslösung und bei der Zweifondslösung, wie ich sie vorhin geschildert habe, mit dem MSCI World und dem MSCI Emerging Markets, also ist überall, dass die USA als ein Land sehr hoch gewichtet ist. Die USA ist im MSCI World als einziges Land mit 60% oder sogar mehr, etwas über 60% gewichtet. Warum? Ja, weil die USA halt einfach einen riesengroßen Kapitalmarkt haben oder vor allen Dingen Aktienmarkt. Bei Anleihen ist es nicht so extrem ungleichgewichtig. Also die New York Stock Exchange und die Nasdaq, die zwei großen amerikanischen Börsen, die sind einfach riesengroß. Und Deutschland hat halt einfach nur eine Mini-Börse. Das ist halt so. Und die Länder werden sozusagen gewichtet in dem Maße, wie die nationalen Aktienmärkte groß oder klein sind. So. Und das führt im Ergebnis dazu, bei dieser normalen Gewichtungsmethode, wie sie im MSCI World und im MSCI oder in fast allen Indizes, Aktienindizes verwendet werden, dass solche Länder wie die USA dieses hohe Gewicht haben. So, und jetzt könnte man natürlich sagen, und das tue ich persönlich für mich und für mein eigenes Geld, ich will nicht 60% in einem Land haben. Wenn Trump mal wieder verrückt spielen sollte oder irgendetwas Spezifisches in den USA geschieht, also Krieg zwischen Nordkorea und USA, also irgend so was Länderspezifisches, und ich brauche da gar keine weiteren Beispiele zu geben, weil Beispiele werden nie die tatsächliche Realität abbilden von dem, was in der Zukunft möglicherweise passieren könnte. Ich möchte einfach nicht sozusagen alles auf eine Zahl setzen im Casino-Jargon, ne? Und auch nicht auf sozusagen 60% meines Vermögens nur in ein Land. Das möchte ich einfach nicht. Wenn ich das gemacht hätte, 1910 mit Argentinien war damals eines der wohlhabendsten Länder der Welt, reicher als die USA im Sinne von Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, reicher als Deutschland, reicher als Frankreich, war nur noch hinter Großbritannien damals. Argentinien ist also das klassische Beispiel für, wenn du damals auf dieses reiche Land gesetzt hättest, hättest du sehr viel Geld verloren. Und das Gleiche gilt für Russland. 1918, russische Revolution, Börse, Game Over. 1948 für China, auch einen großen Aktienmarkt, Game Over. Und ich habe jetzt, glaube ich, genug Argumente dafür geliefert, dass man skeptisch sein sollte, wenn 60% des eigenen Aktienvermögens in einem Land ist. Und wenn ich das abmildern möchte, dann brauche ich die 2 oder die 3 oder die 4 Fondslösung. Ne? Indem ich.
Okay, was mache ich jetzt? Was ist denn der dritte jetzt? Genau, jetzt kommen wir
zum dritten. Das ist ja ein Mega-Cliffhanger jetzt.
Das war jetzt der Cliffhanger und jetzt kommt der dritte Fonds. Genau.
Also ich meine, ich wollte einfach den Grund dafür liefern, weil mehr ist ja nicht automatisch besser als weniger.
Stimmt.
Es muss auch einen Grund dafür geben. Und also ich würde dann einfach wenn ich mein Leben einfach halten möchte, noch ein MSCI Europe dazu mischen, ne? Das wäre dann sozusagen nochmal ein extra Spritzer milderen Gin sozusagen oder einen anderen Gin, ja, um in unserem Gleichnis zu bleiben, in so einer Metapher. Die Metapher hinkt jetzt schon sehr, weil Gin ist halt nun mal Gin, aber und zwei verschiedene Marken werden das wird ein Purist sowieso nicht machen, aber auf alle Fälle. Ich kann das Gewicht der USA im Aktienteil ja ganz einfach reduzieren, indem ich einen reinen MSCI Europe noch dazu tue. Ne? Dann nimmt automatisch, im MSCI World ist Europa auch schon mit dabei, aber wenn ich dann noch einen MSCI Europe ETF dazu tue, dann werde ich die günstig bewerteten europäischen Aktien einfach und die Region Europa übergewichten und näher bringen an die volkswirtschaftlichen Verhältnisse.
Alles klar. Was wir jetzt, was zumindest unsere Hörer auch vermissen werden, ist natürlich das Thema Technologie. Und ich weiß, dass du da du hast da eine klare Meinung zu. Ich fasse das mal kurz zusammen und du erklärst es uns dann nochmal im Detail. Du sagst, glaube ich, Technologie ist historisch betrachtet immer mit einer schlechteren Rendite davon gekommen. Was ja irgendwie gefühlt eigentlich, würden wir sagen, hey, das sind doch die wahren Rendite-Chancen.
Und Technologie frisst doch die Welt und verändert sie. Ja. Und gerade immer mehr Technologie. Und wir in der
exponentielles Wachstum.
Wir in der Medienbranche kriegen das mit. Da wird disruptiert, da wird was verändert. Und das ist doch Technologie.
Wo ist der Tech-Part in der großen Lösung?
Der ist ja im MSCI-Welt drin, aber 25% Tech. Das hat man mit automatisch. Warum bist du so Tech-skeptisch?
Ich bin gar nicht Tech-skeptisch. Also Nando, du hast das sozusagen, jetzt muss ich die ganz klein bisschen korrigieren. Also wenn ich die letzten 95 Jahre betrachte, wir haben vor kurzem mal, vor einem Jahr oder so, den amerikanischen Aktienmarkt, für den es die besten Daten gibt, die 95 Jahre zurückgehen, sehr granular sind, den kann man sozusagen in ungefähr 40 Branchen aufteilen, ne, von Maschinenbau bis Hightech, Pharma, Transport, Finanzen etc., you name it, Einzelhandel, Bergbau und so weiter. Und in diesen 40 Branchen hatte Tech Hightech. Und Hightech gab es selbstverständlich auch schon in den 30er Jahren. Also braucht jetzt keiner denken, Hightech ist sozusagen so eine Sache, die erst seit 5 Jahren da ist oder seit 10 Jahren, seit es halt Artificial Intelligence oder sowas gibt. Sondern Hightech ist vor 50 Jahren oder 80 Jahren war immer das Segment in der Volkswirtschaft, das halt sozusagen technologisch am weitesten fortgeschritten war. So. Und in diesen 95 Jahren hatte der Hightech-Sektor in den USA exakt, Ausrufezeichen, die gleiche Rendite. Also man musste schon an die zweite Nachkommastelle bei der Rendite gehen, um einen Unterschied festzustellen wie der Gesamtmarkt. So, das ist erstmal die Feststellung. Also Tech-Aktien haben langfristig keine höheren Renditen, sondern die gleichen Renditen wie der allgemeine Markt. Das ist natürlich...
Was ja auch schon überraschend
genau,
ist.
Genau, was absolut also, überraschend ist. Und ich sage dir auch gleich, warum. Jetzt muss man natürlich...
Aber haben die nicht höhere Volatilitäten? Haben die nicht genau, höhere Volatilitäten? Und wenn ich es jetzt risikoadjustiert mache, wäre es ja dann ein schlechtes Geschäft.
Absolut. Und daher
das
kommt wahrscheinlich
das... Purist nämlich hier kommen.
Genau, was Nando vielleicht im Hinterkopf hatte. Wenn ich risikogewichtete Renditen ausrechne, die berühmte Sharpe Ratio ist eine Möglichkeit, das zu tun. Also... die Rendite ins Verhältnis setze zu der Volatilität, das ist ja nur eine Risikokennzahl, es wären auch noch andere denkbar, dann ist Tech sogar schlechter als der allgemeine Markt, weil die gleiche Rendite, aber sehr viel mehr Jojo-Effekt. Auch sehr viel höhere Drawdowns, wenn es mal bescheiden läuft, na, wie im Dotcom-Crash vor 20 Jahren. Also das ist erstmal die Realität. Ja,
wenn du mir das jetzt erzählst, dann muss ich ja jetzt mal eine Lanze gegen ETFs brechen. Weil jetzt habe ich ja dummerweise im Höchststand bei Tech hatte ich 30% oder 27% im MSCI Welt hatte ich Tech. Jetzt sagst du mir aber, das ist ja risikoadjustiert ein schlechtes Geschäft. Jetzt muss ich das ja wieder von 30% auf 20% runtermändeln langsam. Und dabei mache ich ja Verluste. Und wenn ich jetzt einen aktiven Fonds gehabt hätte und der Fondsmanager gewusst hätte, hey, Tech ist, so wie du es mir gerade sagst, risikoadjustiert Mist, dann wird er automatisch umschichten und wird dann nicht mehr mit einer 30er-Quote in den Tech-Crash reingehen, sondern vielleicht nur mit 20% Gewichte oder sogar nur mit 15. Auf der anderen Seite Ölwerte, die ja kurz vor der Hosse nur noch irgendwie 2% MSCI-Welt ausgemacht haben, würde ich mir als aktiver Fondsmanager vielleicht denken, ey, die nehme ich mal auf 10 hoch. Und wenn ich es aber als ETF habe, geht das jetzt so langsam hoch, weil die Exxons und die Chevrons dieser Welt so langsam an Kursen gewinnen. Das spricht doch eigentlich gegen die Idee, dass man mit Indexfonds immer besser läuft, weil ich kann aktiv dann viel schneller darauf reagieren und sagen, pam, jetzt gibt es eine Rotation und die mache ich jetzt sofort und das wird nicht so langsam über Kursbewegung erst rausrotiert.
Also wenn die Welt so funktionieren würde, wie du das gerade geschildert hast, dann in der Tat würde alles dafür sprechen, entweder über clevere Fondsmanager, aktive Fondsmanager zu investieren oder das selber zu machen, ne? Also als Einzelwertanleger, sich die besten Werte rauspicken. Die Welt funktioniert aber nicht so. Und warum funktioniert sie nicht so? Also seit ungefähr 60 Jahren gibt es empirische Kapitalmarktforschung, also mathematisch, statistisch basierte Kapitalmarktforschung auf der Basis von großen Datenmengen und so weiter. Also vor den 1960er Jahren gab es das, weil die Daten nicht da waren und die Computer nicht da waren, weniger. So, und in diesen 60 Jahren haben wir tausende von Untersuchungen gehabt, die belegt haben, dass dieses aktive Investieren im Aktienmarkt zumindest, das wäre vielleicht in anderen Märkten wie dem Immobilienmarkt oder dem Gebrauchtwagenmarkt anders, dieses aktive Herauspicken der Winner und das Vermeiden der Loser, der Verlierer, das funktioniert einfach nicht. Glaub's mir. Also mit anderen Worten, diejenigen, die es versuchen, werden okay. dafür dabei so hohe Kosten, weil Trading halt Geld kostet und auch noch steuerliche Nachteile hat, produzieren, dass netto nach Abzug der Kosten sie schlechter stehen als diejenigen, die es von vornherein okay. bleiben lassen. Und es ist einfach.
Jetzt gibt's noch die anderen Leute, die sagen, jetzt kommen andere Leute und sagen, ich habe einen Computer. Und der Computer ist so schlau, da ist kein Mensch, der psychologisch denkt und sonst nicht. Und fangen mit diesen Faktoren an. Da sagt einer, ey, Momentum ist das Maß der Dinge, gibt's auch als ETF. Ich habe beispielsweise den MSCI World Momentum und man durfte dieses Jahr mein blaues Wunder erleben. Aber vielleicht kannst du es auch erklären, warum das nicht wirklich funktioniert. Oder Low Volatility oder was es da für Faktoren gibt. Wäre das noch eine Idee, wie man vielleicht ein bisschen was pimpt für Leute, die jetzt vielleicht sagen, okay, ich habe mein Basisinvestment, aber ich will darüber hinaus vielleicht noch ein bisschen was anderes machen. Was sagst du denen?
Auch nochmal ein wunderbares Stichwort, das du da lieferst. Also Fact, das sozusagen der Überbegriff für das, was du gerade beschrieben hast, ist Factor Investing oder Smart Beta, englisch ausgesprochen, Investing. Also das Übergewichten im eigenen Portfolio, mit ETFs geht das sehr gut, von sogenannten Faktorprämien. Was sind Faktorprämien? Das sind Low Volatility, das sind Momentum, das ist auch der berühmte Value-Effekt, der Small-Cap-Effekt, also kleine Aktien übergewichten, auch der sogenannte Quality-Effekt. Jetzt haben wir schon die 5, 6 wichtigsten genannt. Das Ganze ist so ein bisschen eine kompliziertere Materie, da steckt sehr viel Forschung dahinter. Also das nehmen wir einfach nur ganz kurz eine Minute für den Small-Cap-Effekt, weil das am einfachsten letztlich zu erklären ist. Also vor 40 Jahren hat ein Schweizer Forscher Rolf Banz eine statistische Untersuchung gemacht mit amerikanischen Aktien, hat die einfach nach Größenklassen unterschieden. Also die Größe hier, das Größenkriterium ist Marktkapitalisierung, also Börsenwert. Und das Ergebnis dieser Studie war, Unternehmen mit kleinem Börsenwert, also Nebenwert oder Small Caps, haben langfristig höhere Renditen als Unternehmen mit großem Börsenwert, also die Standardwerte oder Blue Chips oder wie immer man sagen möchte. Und diese Studien wurden dann für spätere Zeiträume oder diese Art von Untersuchungen für andere Länder 1000-fach wiederholt und im Großen und Ganzen immer wieder bestätigt. Das heißt aber nicht, genauso wie bei Tech, die wir vorhin hatten, dass es in jedem 5-Jahres-Zeitfenster oder auch in jedem 10-Jahres-Zeitfenster so ist. Über den Gesamtzeitraum war es jedenfalls so. Und
kann man ja auch verstehen, kleine Werte sind irgendwie risikobehafteter und dann habe ich Risiko adjustiert. Jetzt kommen wir zum Momentum. Ich möchte jetzt mal Momentum wissen, weil Momentum war ja immer das Königsding.
Genau.
Und dann hat man gesagt, was läuft, das läuft. So, und das ist ja, der Trend is your friend, kennt jeder, der anfängt mit Börse zu machen. Mhm. Und warum geht Momentum? Warum funktioniert dieser Effekt nicht?
Also der Momentum-Effekt ist genauso wie du sagst, ist sozusagen Aktien, die in der jüngeren Vergangenheit gut gelaufen sind, laufen noch ein paar Monate, wenn ich das sozusagen die statistische Definition von Momentum hernehme, noch mal ein paar Monate besser, setzen dieses gute Momentum fort. Bei den Loser-Aktien, die besonders schlecht gelaufen sind, ist es gleiche in die andere Richtung wahr. Und das kann ich ja ausnutzen. Das tun diese Momentum-ETFs. Also da kann ich einen Algorithmus schreiben, der das ausnutzt. So. Der Nachteil von Momentum ist, oder das Problem von Momentum ist, es produziert, wenn ich das ausnutzen möchte, in meinem Fonds, in meinem Portfolio, einen unglaublich hohen Turnover, also einen unglaublich hohen Umschlag. Ich muss ständig kaufen und verkaufen. Und dieses Kaufen und Verkaufen produziert Kosten. Früher war es so, dass diese, weil der Börsenhandel halt noch sehr viel mechanischer, mit viel mehr Papier und so weiter ablief, dass diese Kosten, die hohe Mehrrendite, die Momentum vor Kosten eigentlich statistisch produziert, es funktioniert also vor Kosten tatsächlich, kannst du mir glauben, Fußnote, nicht in jedem 5-Jahres-Zeitraum bitte, aber auf lange Sicht, hat es sozusagen früher, deswegen scheiterte es an den hohen Kosten. Jetzt kommt der technische Fortschritt im Aktienhandel, das Internet und so weiter. Und in den letzten 20, 30 Jahren sind halt Tradingkosten bei Aktien dramatisch gefallen. Wirklich, wirklich dramatisch gefallen. Und normalerweise, dann haben dann bestimmte Leute gesagt, ja, da müsste eigentlich auch der Momentum-Effekt verschwinden, weil wenn das alle machen bei den niedrigen Tradingkosten, dann wird der Effekt wegarbitriert. Also sozusagen alle gehen da rein und dann werden diese Aktien teurer und so weiter. Aber erstaunlicherweise ist es im Großen und Ganzen dieses Wegarbitrieren nicht geschehen. Das heißt also, aus der Sicht der Wissenschaft gibt es den Momentum-Effekt und der lässt sich, das wird dich, da wirst du vielleicht jetzt weniger überzeugt sein, der lässt sich zumindest aus der Sicht der Wissenschaft, über ETFs auch ausnutzen. Aber das ist ein launiger Geselle. Ne? Das kann mal das kann mal ganz brutal auch in die andere Richtung gehen. Und vor allem im Börsencrash wird eine Momentumstrategie tendenziell nochmal einen höheren Drawdown produzieren, weil ich ja ich kaufe das nach, was in der Vergangenheit besonders gut gelaufen ist und in der jungen Vergangenheit besonders schlecht gelaufen ist, das shorte ich. Also das kann noch praktisch den Effekt noch verstärken, den der Drawdown hat. Aber generell, ich persönlich bin ein bisschen ein Freund, oder nicht nur ein bisschen, bin eigentlich ein Freund von Factor Investing. Ich mache es für mein eigenes Geld auch. Das führt aber zu mehr Komplexität letztlich im Portfolio. Dazu braucht man auch schon ein bisschen Wissen. Wir bieten das auch unseren Kunden an bei der Gerd Kommer Invest. Aber man muss das nicht machen. Also das ist sozusagen die, wenn man so will, die hohe Kunst. Aber das klingt jetzt auch schon...
Ja, zumal man dann auf einmal irgendwelche Sektoren hat, die man gar nicht haben will. Auf einmal war ich Bankaktionär. Ich dachte so, hä?
Klar, ja.
Aber weil auf einmal Momentum in Banken war, 5 Monate später war ich wieder das. Also man hat, wenn man dann irgendwie eine Branchengewichtung mit anderen macht, ist es etwas tricky gewesen.
Genau, ja. Also du wirst keine
marktneutrale Gewichtung mehr haben.
Ja.
Ganz genau. Jetzt fragen viele bei ETFs noch, es gibt ja diese UCITS, auch das hast du schön in deinem Buch beschrieben, was das heißt. Das sind halt eine Regulierungsform in Europa. Und es gibt viele amerikanische ETFs, die halt nicht nach UCITS-Form sind, die man trotzdem zwar in deutschen Börsen gehandelt werden, die man aber nicht kaufen kann. Und viele sagen, aber mein Broker lässt mir das nicht zu, weil es halt nicht UCITS-konform ist und weil dann irgendwelche Formblätter fehlen oder dies. Ich kann beispielsweise den ARK Innovation nicht kaufen. Im Nachhinein werden viele sagen, oh, nicht so schlimm, aber als der gut lief, wollten das viele. Wie kann man das umgehen und hast du da eine Lösung und warum ist das so? Mhm. Als ETF-Papst,
ja, erklär uns das mal.
Und sag, also, was die Leute machen können.
Also grundsätzlich wäre es nicht korrekt zu sagen, dass man in Europa oder in Deutschland nur UCITS-Fonds, das ist sozusagen die aufsichtsrechtliche Bezeichnung für normale Investmentfonds einschließlich ETFs, also auch die aktiven, dass man die nur die kaufen dürfe. Das ist nicht wahr, das wird zwar im Internet von irgendwelchen Leutchen verbreitet, und sozusagen amerikanische Fonds, amerikanische ETFs, die heißen dort im Grunde genommen Mutual Funds oder RACs, Registered Investment Companies und so weiter, die darf man genauso kaufen. Also grundsätzlich rechtlich gesehen, erstmal erste Hauptaussage, ist es nicht verboten, solche amerikanischen ETFs oder amerikanischen Investmentfonds zu kaufen. Klar, den Schutz, den regulatorischen Schutz, der in der UCITS, in dieser UCITS-Gesetzgebung in Europa angelegt ist, also eine breite Streuung, keine nicht börsennotierten Investments oder fast keine, kein Leverage und so weiter, den habe ich bei amerikanischen ETFs nicht, aber die sind nicht in dieser gleichen Form, aber die sind im Prinzip sehr ähnlich strukturiert. Das Hauptproblem ist, dass ich keine Börsen, also die deutschen Banken, deine Depotstelle kann bei einem Nicht-UCITS-Fonds vermutlich kein Steuerreporting korrekt produzieren. Und das ist ein Riesennachteil. Ne? Und es gibt im Investmentsteuergesetz so einen Paragraphen, wenn du dem Finanzamt für einen Fonds, ich spreche jetzt von Fonds, nicht von Einzelwerten, kein aus der Sicht des Finanzamts lesbares Steuerreporting, also was sind jetzt die Dividenden, was sind die Kursgewinne, in dem Format, wie es das deutsche Finanzamt halt haben möchte, vorlegen kannst, dann kann das Finanzamt so eine Art Strafbesteuerung, die ungünstiger ist für dich, ersatzweise etablieren oder durchführen. Und das will man halt einfach nicht. Also Und die Banken wollen letztlich diesen Klimbim und diesen Ärger von vornherein vermeiden. Also es ist in einem Satz gesagt nicht illegal, das zu tun, aber es hat in der Umsetzung, vor allem wegen des Steuerreportings, beträchtliche Nachteile.
Gut, jetzt haben wir das auch noch. Jetzt brauchen wir noch 2 Fragen zum Schluss, die unbedingt sein müssen, weil wenn du recht hast und alle Welt irgendwann in ETFs ist, dann haben wir Sozialismus an den Börsen, weil dann einfach Unternehmen immer nur im Index sind und in Indexfonds sind und da wird nicht aktiv mal eins abgestraft und eins mal belohnt, sondern dann werden immer die Unternehmen nur gekauft, wie sie anteilig im Index drin sind. Und selbst ein Pleiteunternehmen wird dann einfach anteilig so drin bleiben, weil ja alle Welt nur noch passiv am Index investiert. Was sagst du denen, die sagen, dann kommt der Sozialismus in die Welt und wir haben Anreize, gut zu sein oder ein Management gut, ist dann komplett weg?
Das ist meine Lieblingsfrage, absolut. Schön, dass du die am Schluss stellst oder ja. Gegen Ende. Ja. Also erstmal Feststellung Nummer eins, der Marktanteil, der korrekt berechnete Marktanteil von passiv investieren, Fußnote passiv investieren, ist ein Indexfonds oder ein ETF benutzen auf Buy-and-Hold-Basis. Buy-and-Hold-Basis ist ganz, ganz entscheidend. Also ich muss passiv investieren, das, was du eigentlich beschrieben hast, das geschieht nicht allein dadurch, das ist keine hinreichende Bedingung, dass ich einen ETF kaufe, einen Indexfonds kaufe. Ich muss ihn auch noch dauerhaft buy and hold passiv halten. Ne?
Okay.
ETFs, es gibt 8000 auf der Welt, in Deutschland sind 1800 zugelassen, werden mehrheitlich auf diesem Planeten zum Market Timing, also aktiven Trading eingesetzt, okay, von Hedgefonds. So, das will ich erstmal voraussetzen. Also, wenn irgendjemand herkommt und sagt, der Anteil von Indexfonds in den USA ist halt 25% oder 40%, das hat mit passiv investieren erstmal nichts zu tun. Falsche Baustelle, Entschuldigung, Thema verfehlt, muss ich zu der Person sagen.
Okay.
So, der korrekt berechnete Marktanteil von passivem Investieren, also diesem, dem, was du beschrieben hast, dass sich jemand also wirklich nicht mehr kümmert, um in was investiere ich, jetzt spezifisch, ich investiere ja einfach in alles, das ist irgendwo 3% heute. So, also mit anderen Worten, konkret, okay, heute sind wir in irgendeinem völlig irrelevanten, niedrigen Bereich des Marktanteils von passivem Investieren. Und das 50 Jahre, nachdem Indexfonds erfunden wurden, Anfang der 1970er Jahre. So, das nur mal als...
Das verstehe ich. Da brauchen wir auch den Rest nicht, genau, mehr zu besprechen. Da wissen wir ja auch, 3%, selbst wenn es 10 sind, ist es ja noch nicht... Erst wenn es so ab 50 ist, dann, genau, müsste man sich Sorgen machen. Und die zweite Frage, die dann auch immer alle Leute stellen, ist, wenn alles Geld in ETFs ist, dann würde das Crashes beschleunigen, weil dann irgendwann keine Liquidität mehr auf der Gegenseite ist und wenn alle ganz schnell rein, raus über Indexfonds das machen können, dann wird es möglicherweise, auch die Bundesbank hat selbst mal in einem Monatsbericht das geschrieben, dass es dann Marktbewegungen akzentuieren würde. Die haben das ein bisschen passiver geschrieben. Was sagst du denen?
Ich sage denen, dass das, was, also es ist in der Tat so, dass High-Frequency-Trading von Hedgefonds und so weiter sehr häufig mit ETFs, wie eigentlich vorhin schon erwähnt von mir, verwendet werden. Und ETFs sind einfach nur eine dünne Hülle, so wie eine Papierfolie, wenn du einen Salatkopf kaufst, ne, kriegst du den im Supermarkt mit einer dünnen, hoffentlich ökologisch unbedenklichen, kleinen, dünnen Papierfolie. Also die Hauptsache ist der Salatkopf. Die Papierfolie ändert den Salatkopf natürlich nicht in seinem Grundcharakter und auch vom Preis her ist sie irrelevant. So. Und wenn es keine ETFs als diese Hülle geben würde, würden diese Trader, die sehr schnell hin und her traden, aber auch andere Investoren, halt einfach was anderes hernehmen, zum Beispiel Index Futures. Vor der Erfindung von ETFs hat man sowas Ähnliches auch schon machen können, dass ich sozusagen en bloc die 500 Aktien, die den S&P 500 Index ausmachen, en bloc mit einem Trade kaufe oder verkaufe. Das ging auch schon vorher über sogenannte Futures-Kontrakte. Und jetzt geht es natürlich bequemer, weil wir ETFs haben. Und wenn ich keine ETFs hätte oder die irgendwie abschaffen würde, das ist eigentlich ein absurder Gedanke, weil das verfassungsrechtlich schon niemals durchgehen würde, dann würden die Märkte halt irgendwas anderes hernehmen. Und gerade in der heutigen Zeit, in der ich also die Technologie, Computertechnologie habe, die ich vor 30 Jahren, 50 Jahren nicht hatte, würde es sehr leicht möglich sein, sozusagen ETFs zu ersetzen. Aber da ETFs existieren, da sie sehr gut funktionieren, da sie spottbillig sind,
müssen sie nicht ersetzt werden. Ja. Das verstehe ich. Okay, also auch das Argument ist jetzt keins, was gegen ETFs spricht. Haben wir irgendwas vergessen mit ETFs, wo du sagst, also die Frage hätte ihr unbedingt stellen müssen, sonst ist das hier nicht komplett.
Also ich habe mal
nach anderthalb Stunden wollen wir ja komplett sein. Ja,
genau, im Internet taucht immer mal wieder das Stichwort ETF-Blase auf. Ne? Da lache ich mich immer gleich.
Ja, das haben wir jetzt zum Schluss noch gefragt. Ja. Das haben wir jetzt auch
gesprochen. Okay, also wenn du, gesagt, wenn du das unter ETF-Blase verstehst, also dass ETF ETFs, weil du gesagt hast, die Marktausschläge akzentuieren, aber dass ETFs irgendwie zu Blasen beitragen, also das ist völlig absurd. Da sind wir wieder bei einem Argument, ETFs sind einfach nur die Hülle. Na, wenn Leute in Aktien reingehen oder Technologieaktien reingehen und sagen, wir werden in das technologische Nirvana kommen, weil Fintechs oder wie immer das heißt, einfach so toll und profitabel sein werden, dann werden sie das tun, ob das jetzt mit ETFs geschieht oder mit anderen Vehikeln geschieht. Und da sind nicht ETFs dran schuld. ETFs sind letztlich eine völlig passive Geschichte. Wo der Markt hingeht, das bestimmen aktive Investoren. Und ja, dafür können sie auch ETFs einsetzen.
Würdest du uns noch sagen, was der Markt in diesem Jahr noch macht?
Klar.
Hast du noch eine Idee, wo du sagen würdest, klar, du wirst jetzt sagen, Märkte fluktuieren, das ist die eine Aussage, aber vielleicht, wenn du jetzt so einen S&P-Stand oder so einen DAX-Stand zum Jahresende, ist das jetzt 10% höher, 10% tiefer oder ungefähr gleich? Hast du eine Idee?
Ich bin eigentlich das ist mein Naturell, ein chronischer Optimist.
Das ist schon mal gut.
Das hat auch funktioniert in meinem Leben, auch wirtschaftlich funktioniert. Optimisten leben sowieso länger, habe ich neulich gelesen in einer Studie. Ne? Das hat mit dem Optimismus nichts zu tun, aber mit der Lebensführung, die mit Optimismus korreliert. Ne? Ich denke, der Aktienmarkt global ist heute moderat unterbewertet. Das ist schon mal kein schlechtes Zeichen. Der Ukraine-Russland-Krieg ist Gott sei Dank kein Weltkrieg. Ich hoffe, er endet bald und ich hoffe, er endet, dass die Ukraine territorial so bestehen bleibt, wie sie vor dem Krieg bestand. Dass die Ukraine den Krieg gewinnt. Er ist aber Gott sei Dank kein Weltkrieg dieser Krieg wird nicht unendlich lange dauern. Und ich persönlich glaube deswegen, dass es keinen Grund gibt, jetzt zu denken, oh, wir stehen jetzt vor dem ultimativen Crash-Szenario oder sowas. Ne? Aber letzten Endes weiß ich nicht, was die Zukunft sein wird. Ich weiß nur, dass es langfristig in der globalen Weltwirtschaft und am globalen Aktienmarkt nach oben gehen wird. Das ist garantiert. Aber
gut, das erste Halbjahr ist durch, jetzt wollen wir das zweite. Komm, sag mal irgendeine Idee fürs zweite. Vom ersten Halbjahr haben wir ungefähr im Schnitt der DAX minus 18 bis minus 20%. Ich weiß nicht, wo es rauskommt jetzt. Dann haben wir den S&P auch ungefähr minus 20%. Was glaubst du, was macht das zweite Halbjahr? Das ist einfach eine Idee.
Also ich glaube, mit Betonung auf Glauben, aber bitte das nicht als Prognose interpretieren und mir nach am 31. Dezember sagen, ja, der Komma hat es wieder versemmelt. Solche Prognosen gebe ich nicht ab. Aber ich glaube grundsätzlich, dass der Aktienmarkt nach oben tendieren wird Richtung Jahresende, weil ich ein chronischer Optimist bin. Aber wenn das nicht geschieht, habe ich auch kein Problem, weil das Geld, was ich in den nächsten 5 Jahren brauchen werde, das ist nicht im Aktienmarkt investiert.
Super,
dann haben wir es doch. Dann ist das gesunder Optimismus und selbst wenn der Crash kommt, wissen wir jetzt auch, macht doch nichts.
Genau,
wir den richtigen Horizont und die richtigen Produkte haben.
Wir sollten alle so ein ganz klein bisschen wie die Stoiker vor 2500 Jahren, die griechischen Stoiker, so ein bisschen Fatalismus, gesunden Fatalismus auch in unser Leben einführen. Also ich muss mir mein Leben halt so gestalten, dass sozusagen Pannen, Pleiten, Verluste und so weiter mir nichts anhaben können oder mich vielleicht ärgern und nerven, aber sozusagen nicht zum ultimativen
existenziellen Risiko werden. Genau. Da haben wir es doch. Und das ist die 5-Jahres-Regel, wenn ich nur das Geld im Aktienmarkt habe, weiß ich 5 Jahre. Und schon haben wir es. Und dann können wir zum Stoiker werden und sind stoisch, machen stoisch alles auf Aktien, bis auf die Sachen, die ich in die fünf Jahren brauche.
Bingo.
Also Gerd, jetzt kann nichts mehr kommen, würde ich sagen.
Nee, gesunder Fatalismus auch als Lifehack, das ist doch perfekt.
Also finde ich wunderbar, wie wir da jetzt den Bogen geschlagen haben.
Jetzt wollen wir natürlich zum Schluss noch eine Sache wissen. Welches Buch würdest du von all denen nehmen, die du jetzt geschrieben hast, wenn jetzt einer da sitzt und sagt, ich habe jetzt schon 20% kapiert, was der Komma mir erzählt hat, welches Buch würdest du dann kaufen? Und wenn du jemanden hast, der sagt, also irgendwie waren mir 90% der Sachen, die ich hier gehört habe, böhmische Dörfer. Was würdest du dann kaufen? Und wenn du sagst, jemand, weiß ich nicht, sag einfach noch, welches Buch für welchen Menschen?
Zwei Bücher. Entschuldigung, wenn ich jetzt gleich wieder ausweichend antworte. Also ich würde...
Oh nee, das ist das hier.
Zwei Bücher. Also ein Buch von mir heißt Kaufen oder Mieten. Wenn jemand das alles, was wir heute gesagt haben, auch noch sozusagen in den Kontext von Immobilien versus Aktien stellen möchte, dann empfehle ich mein kaufen oder mieten kann, 2021.
Zumindest dann, wenn man nicht selbst kaufen will. Genau. So, das muss man vielleicht dazu sagen, wer das Heimelige eines Eigenheims liebt und das vielleicht irrational ist, diese Liebe, und er sich freut, dass er im Eigenheim wohnt und ein Bild da an die Wand hauen will, wo er will, oder einen Bübel dahin bohren will, das hast du ja nicht beschrieben, sondern du hast einfach die reine Rendite gesehen, und dann ist natürlich Aktien immer günstiger. Das ist klar.
Gut, also wenn du der Überzeugung bist, dann habe ich da schon ein Häkchen drin machen. Mir begegnen immer noch unheimlich viele Menschen, die behaupten oder glauben, dass Immobilien also die ultimativ rentabelste Assetklasse aller Zeiten sei. Okay. Und ist letzten Endes so nicht wahr. Aber in dem Buch wird es sozusagen mit nackten Zahlen und Statistiken und Historie und so weiter belegt. Und das andere Buch ist, wenn jemand wirklich sozusagen richtig in das Thema passiv investieren aus Sicht der Wissenschaft, ohne gleich Akademiker sein zu wollen und Mathematiker, also immer noch vertretbar, einfaches Ratgeberbuch einsteigen möchte, dann empfehle ich mein dickes Buch Souverän investieren mit Indexfonds und ETFs. Also das hat so 400 Seiten, das ist natürlich schon eine andere Nummer.
Boah, okay. Ja, und all die anderen, die jetzt hier schon, die jetzt vielleicht sagen, ich nehme Komma Light, die nehmen das neue Buch aus dem Finanzbuchverlag für 17. Das waren 17 Euro, genau, oder ja, was war es? Ja, ja. Sehr gut. So, jetzt kann wirklich nichts mehr kommen. Gerd, wir sagen vielen Dank und wünschen uns allen viel Erfolg an den Märkten, und auch die Zuhörerinnen und Zuhörer wünschen das natürlich auch. Und sagen vielen Dank, dass du uns so viel Zeit und so viel Beratung zuteil werden.
Hat Spaß gemacht, Holger, Nando, ganz herzlichen Dank. Ich wünsche euch noch einen schönen Nachmittag und natürlich uns allen ein tolles zweites Börsenhalbjahr.
In diesem Sinne, danke. Gerd, vielen Dank.
Jo, tschüss. Ciao.
Der ETF als würdiger Nachfolger von Sparbuch und Lebensversicherung. So habe ich das noch gar nicht gesehen, aber das trifft es natürlich irgendwie ganz gut. Zumindest ist das ja auch unsere Devise so ein bisschen. Aber Sparbuch und Lebensversicherung sind natürlich aus unseren Köpfen irgendwie schon längst verschwunden, aber da hat er schon recht, der gute Gerd, und das trifft es wirklich ganz gut. Und ich fand ja auch den Tipp auf die Frage Einmalzahlung oder in Raten dann sparen, das ist ja wirklich etwas, was wir auch ständig gefragt werden, und er meinte ja irgendwie, innerhalb von 1 bis 3 Jahren soll dann sozusagen doch die Gesamtsumme, die man sich so vorgenommen hat, im Markt drin sein. Das ist, glaube ich, auch eine ganz gute Faustformel.
Ja, und wenn man, vor allen Dingen, wenn man das stückeln will, dann muss man das geplant stückeln und nicht bei jedem Mal wieder die Traute besitzen müssen, oh, jetzt kaufe ich. Weil gerade in solchen Märkten, die wir jetzt erleben, würde bestimmt jeder sagen so, oh nee, warte ich ab. Und dann investiert man nie. Und deswegen, wenn man sagt, okay, ich bin ein bisschen ängstlicher Mensch, ich möchte nicht gleich, dass meine 10.000 Euro, die ich investiere, die nächste Woche 10% weniger wert sind. Ich stückel das dann aber nach einem festen Plan. Das fand ich wirklich eine saugute Idee. Und ich fand auch wirklich die Steuerdiskussion, die hat dich ja so ein bisschen genervt, lieber Nando. Oh. Das habe ich ja gemerkt.
Ja, das ist, also ich bin mal wirklich gespannt. Gebt auch gern euer Feedback oder Reaktion dazu. Ich fand es sehr lang. Ich weiß, es ist irgendwie, aber ich bin gespannt, ob die Leute dabei geblieben sind oder vielleicht doch einen Tick vorgespult
haben. Aber das ist doch relevant. Jeder, der jetzt langfristig spart, ganz am Anfang, klar, also jeder, der übrigens das anlegt, sollte sich erstmal den Sparerfreibetrag holen, der jetzt ja erhöht wird demnächst. Also ab 2024 leider erst. Also nicht sofort, das ist ein bisschen nervig. Nee, 2023, Entschuldigung. Und das sollte man also schon mal einrichten. Aber irgendwann, wenn man dann spart, dann ist ja irgendwann der Sparerfreibetrag auch ausgeschöpft. Und dann ist doch wirklich wichtig, wie funktioniert das? Und es ist besser, ob man sich ausschüttet oder ob man thesaurierend anlegt und wie das steuerlich passiert. Also ich wollte es gerne mal wissen, und ob das steuerlich vorteilhaft ist oder so oder so. Ja, aber das interessiert auch viele Leute. Und wenn wir eine Folge machen, die wirklich zeitlos sein soll, die wirklich für die Ewigkeit ist, dann will ich auch jeden Aspekt des ETF-Investierens einmal angesprochen haben. Und da gehört Steuer leider dazu. Das ist einfach. Und deswegen bin ich da auch so ein bisschen drauf rumgeritten, damit man jetzt jeder mal weiß. Und da muss niemand mehr fragen. Wenn jemand eine Steuerfrage hat, muss er einfach sagen, hört die Komma-Folge und fertig.
Die Folge für die Ewigkeit.
Das ist die Folge für die Ewigkeit, das sage ich dir. Also wirklich, vielleicht wird irgendwann die Steuern, vielleicht gibt es ja irgendwann mal sowas wie eine Spekulationsfrist wieder. Es klingt ja scheußlich, das Wort, aber dass man wieder sagt, wer langfristig spart und länger als 5 Jahre sein Geld anlegt, der kann dann die Gewinne umsonst mitnehmen. Das wäre ein Wunsch, den viele Menschen haben. Vielleicht ist dann die Folge nicht mehr ganz vollständig ewig, zeitlos. Aber ich finde, wir haben jetzt alles gelernt, auch was Faktoren anbetrifft. Soll ich Faktoren investieren? Ist es gut? Ist es schlecht? Wie funktioniert das? Alles dabei.
In der Tat.
Ja.
alles dabei. Und deswegen habe ich an dieser Stelle auch nichts mehr hinzuzufügen. Ich kann nur sagen, du bleibst ja hier am Start, lieber Holger, ja, in zwei Tagen dann zusammen mit Daniel. Und ihr wisst ja, dieses Duo bedeutet geballte Kompetenz und Erfahrung. Und das hat definitiv Komma-Niveau. Und das gilt es natürlich nicht zu verpassen. Und deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns eure.
Wir hören uns am Montag wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.